Moin Leute und herzlich willkommen zur 26. Folge von den Bully Nerds und damit natürlich auch zum 26. Spieltag der Bundesliga. Und wieder mal mit dabei ist natürlich mein werter Freund und Kollege, der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Ich hatte einen kurzen Einschub-Mini-Podcast quasi hochgeladen, unter einer Minute, nur so als Info, weil wir haben jetzt schon den darauffolgenden Freitag auf den letzten Bundesliga-Spieltag quasi, also auf den 26. Spieltag, denn die Termine haben diese Woche einfach überhaupt nicht hingehauen und wir mussten einfach später aufnehmen diese Woche. Es ging leider überhaupt nicht anders.
Es war verhext.
Jetzt halt so wild ist, weil ja die Länderspielpause jetzt ist und dann hat man wenigstens auch was für die Länderspielpause.
Immerhin.
Immerhin, genau. Wir gehen natürlich wie immer schön von oben nach unten durch die Bundesliga-Tabelle. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, lass mich überlegen. Ach doch, warte, wir müssen ja auch eigentlich erstmal nochmal ganz kurz über Europa reden.
Es ist ein bisschen was passiert, ja.
Genau, dann macht doch erstmal Europa und dann machen wir Bundesliga. Ganz ungewohnt so, komplett rausgerissen aus dem Kontext. Ich bin überhaupt nicht im Flow. Oh, falscher Tag. Ja, bitte.
Ja, wir hatten noch die Champions League Rückspiele von meine Bayern. Das war Schalke und Dortmund hatten wir schon besprochen. Bayern ist ausgeschieden gegen Liverpool mit einer Leistung, die überhaupt nicht gut war. Also das einzige geschossene Tor hatten wir. Das war ein Eigentor von Joel Matip. Das heißt, in 180 Minuten hat Bayern kein Tor geschossen. 90 Minuten davon haben sie überhaupt nicht versucht. Und ja, insgesamt verdient mit 1-3 ausgeschieden.
Wobei man aber wirklich fairerweise sagen muss, das Eigentor von Matip, also wenn du auf einem Weltklasse-Niveau bist, dann kannst du so eine Flanke vielleicht noch irgendwie wegbolzen und rausverteidigen. Aber ansonsten steht halt Lewandowski einschussbereit dahinter. Also
ja, das ist halt die Sache, dass Matip nicht Innenverteidiger Nummer 1 ist oder Nummer 2, aber halt durch Verletzungen da reingerückt ist.
Ja.
Hätte man ja noch vielleicht etwas mehr ausnutzen können. Und dann noch Europa League. Eintracht Frankfurt als einzige Mannschaft aus Deutschland erreicht ein Viertelfinale im europäischen Wettbewerb, wo es jetzt gegen Benfica Lissabon geht, weil sie bei Mailand 1-0 gewonnen haben.
Ja, und der restliche Turnierbaum ist ja quasi auch schon ausgelost worden.
Stimmt.
Und wenn man da jetzt aus Frankfurter Sicht quasi mal schaut, bleiben sollte es ein Weiterkommen gegen Benfica Lissabon geben, bleiben als mögliche Gegner danach Dynamo Zagreb oder der FC Chelsea. Und ich sag jetzt einfach mal so, ich gehe sehr stark von Chelsea aus, wenn man weiterkommt, weil, also Zagreb ist nicht umsonst da, wo sie sind. Aber naja, zwei Spiele gegen Chelsea musst du halt auch erstmal gewinnen, um es jetzt mal so zu sagen. Gilt natürlich auch genauso für Frankfurt, wie für Zagreb. Also. Und im Finale würden dann, boah, wer war's? Villarreal, Valencia, Arsenal oder wer ist denn noch weitergekommen?
Neapel,
genau. Also, ich glaube, wenn du aus Frankfurter Sicht, grundsätzlich ist ja in so Pokalen alles möglich. Und ich glaube, dass man auch, wenn man sich auswärts gut verkauft, gegen Chelsea gewinnen kann tatsächlich. Und im Finale ist ja dann sowieso, weil es nur noch ein Spiel ist, da kommt es dann einfach nur noch auf 90 Minuten an.
Da ist alles aber möglich.
Im Großen und Ganzen, ja genau, um die Phrase mal rauszuhauen, aber im Großen und Ganzen sage ich ganz ehrlich, alles, was
der
jetzt
Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Drauf. Genau. Alles, was jetzt kommt, ist eigentlich nur noch oben drauf. Ja. Wir sind im Viertelfinale oder Frankfurt ist im Viertelfinale, so. Und wenn man das irgendwie gegen Benfica Lissabon noch ins Halbfinale schafft, ich glaube, wenn du als Eintracht Frankfurt nach der Saison im Halbfinale gegen Chelsea ausscheidest, braucht sich keiner Vorwürfe zu machen. Deswegen, ab jetzt ist eigentlich alles nur noch Bonus.
Nee.
Außer, wir fahren nach Baku, dann will ich den scheiß Pott auch mit nach Hause bringen. So einfach ist das. Baku? Bahrain.
Baku. Nee,
Baku.
So. Bahrain ist ein bisschen weit weg. Ja, aber Bahrain ist vermutlich in 5 Jahren auch so.
Ja, wäre auch dann wieder Formel 1 eigentlich, wo wir, das ist, ich habe zu viele verschiedene Sportarten im Moment im Kopf.
Baku, Bahrain, Hauptsache Italien.
Genau, egal, Baku, Bahrain, Hauptsache Nahosten. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach schon mal direkt in die Bundesliga über, weil viel mehr gibt es nicht mehr aus Europa. Wir haben quasi noch alle verbleibenden Mannschaften aufgeteilt. Wir könnten...
Ja. Ich war kurz etwas irritiert, weil ja auch Schalke eigentlich letzte Woche gespielt hat, aber das hatten wir schon in unserer letzten Aufnahme drin. Daran konnte ich mich erinnern und war dann kurz verwirrt, aber wir hatten ja, glaube ich, dann mittwochs aufgenommen, morgens.
War auch sehr spät damals, hat das da passt. Was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen kann für die Leute, die die Champions League auch ohne deutsche Mannschaften interessiert. Die nächsten Paarungen sind Liverpool gegen Porto, Tottenham gegen Man City, Ajax gegen Juventus. Da bin ich sehr gespannt auf das Matchup, wenn ich ehrlich bin. Und dann Manchester United gegen Barcelona.
Glaub, also bis auf Liverpool-Porto sind die allen Achtelfinals extrem eng.
Ja, glaube ich auch. Da und vor allen Dingen anders ein ganz cooles, wenn du dir mal überlegst, mögliche Finalpaarungen wären zum Beispiel, wenn es soweit kommen sollte, ein Manchester-Finale mit zwei Manchester-Mannschaften drin oder doch wieder Cristiano gegen Lionel Messi, ist auch möglich. Oder allgemein ein komplett englisches Finale. Also, oder sogar, soweit muss man auch mal gehen, ein Underdog-Finale, wenn es Finale Porto gegen Ajax ist.
Wie gesagt, bei Anfang Porto tue ich mich einfach schwer, weil ich noch weiß, wie Liverpool letzte Saison im Achtelfinale 7-0 in Porto gewonnen hat. Aber wird sich zeigen. Aber ja.
Genau.
Es sind auf jeden Fall klasse Gegner. Ne? Da sind schon echt Achtelfinals dabei, Viertelfinals dabei, die sehr hochklassig sind und wahrscheinlich auch sehr attraktiv.
Ja. Wird schön anzusehen. Kommen wir von wird schön anzusehen zu einem Spiel, was jetzt nicht unbedingt so ganz so schön anzusehen war, meiner Meinung nach zumindest.
Das ist der Kölner in dir.
Na, das hat damit ja nichts zu tun. Ich fand's einfach, ja. Und zwar ist es das erste Spiel des 26. Spieltags und das ist Gladbach gegen Freiburg. Gladbach und Freiburg trennen sich 1-1. Ist jetzt, sag ich mal, aus Gladbacher Sicht vielleicht nicht unbedingt das beste Ergebnis, was man erreichen konnte und vielleicht auch hätte erreichen sollen, weil man mit einem Punkt im Kampf um die Champions-League-Plätze jetzt nicht unbedingt zufrieden sein kann. Aber Freiburg kann natürlich mit einem 1-1 beim vierten der Tabelle vollkommen zufrieden sein. Und ja, im Großen und Ganzen muss man jetzt dazu sagen, Freiburg geht erstmal in Führung. Und es war eine meiner Meinung nach relativ offene und ja, bisschen, ja, wie soll man das sagen, bisschen hektische Anfangsphase auch. Man hatte quasi so ein richtiges Abtasten dabei. Die beiden Tore sind auch jeweils in der 10. und in der 16. Spielminute gefallen und ab da wurde sich dann zum größten Teil noch rechtzeitig eliminiert, sagen wir es mal so, obwohl man im Großen und Ganzen schon sagen muss, dass Gladbach dann doch die besseren Chancen hatte, es aber einfach nicht geschafft hat und dann zum Glück hin sogar noch etwas, zum Schluss hin sogar noch etwas glücklich sein kann, dass Freiburg nicht noch den Lucky Punch gelandet hat und noch das 2-1 gemacht hat. Dahingehend von der Verwertung der Chancen her, sage ich jetzt mal, ist es, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. Es steht auch 12-11 Torschüsse. Aber ja, letzten Endes aus Gladbacher Sicht finde ich zu wenig und die Freiburger haben meiner Meinung nach auch wieder einen wichtigen Punkt gesammelt, um sich in der Tabellenmitte festzusetzen und sind immer noch vollkommen im Soll.
Ja, es ist schon, also aus Gladbacher Sicht halt auffällig, ne? Du hast da seit der Möglichkeit, diesen ewigen Heimsiegrekord einzustellen, haben sie ja zu Hause nicht mehr gewonnen, jetzt quasi das vierte Heimspiel in den letzten 6 Spielen gehabt und zum ersten Mal wieder nicht verloren nach den 3 Niederlagen. Aber halt eben zu Hause gegen Freiburg willst du wahrscheinlich trotzdem mehr holen als nur ein 1-1. Und so langsam tritt ein, was ich tatsächlich im Winter nicht für möglich gehalten hätte, dass Gladbach da droht, aus den Champions-League-Ringen rauszufallen. Und ein anderer Verein da reinzurutschen, weil ein Sieg aus den letzten 6 Spielen, 2 Unentschieden, das ist zu wenig, um sich da oben festzuhalten. Da müssen sie jetzt echt gucken, dass sie das umdrehen.
Ja, und vor allen Dingen musst du, wenn du in die Champions League willst, dann kannst du natürlich auch mal gegen die Mitmannschaften, die oben unter den ersten 4 sitzen oder unter den ersten 6, sag ich mal, kannst du auch mal verlieren oder kannst mal unentschieden spielen. Aber wenn du halt gegen Platz 11 spielst und du willst in die Champions League, dann musst du halt zu Hause.
Du kannst nicht zu Hause gegen die Hertha 3-0 verlieren, wenn du in die Champions League willst. Du kannst nicht zu Hause gegen Freiburg unentschieden spielen. Du kannst auch nicht gegen Wolfsburg 3-0 verlieren. Ist, ja. Also dann musst du das besser nutzen. Und ich meine, jetzt geht's nach Düsseldorf. Das ist für die wahrscheinlich auch ein eher wichtiges Spiel. Die haben was gut zu machen. Dazu kommen wir gleich noch. Und erst danach geht's wieder etwas einfacher. Was heißt einfacher? Aber nachdem man zu Hause noch gegen Bremen spielt, geht es eben nach Hannover. Und das ist der Vorteil, den Gladbach hat. Die spielen noch gegen Hannover, Stuttgart und Nürnberg im Restspielplan. Ja. Gut, bei Stuttgart kannst du jetzt drüber diskutieren, wie einfach das ist, zumal sie in Stuttgart spielen. Aber sie haben jetzt nur auf der anderen Seite auch noch Leipzig und Dortmund, sehe ich gerade aus den Top 4. Also das ist ein sehr ambivalenter Restspielplan.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wie gesagt, man hält, man hat durch den Punkt, ist man immer noch einen Punkt vor Frankfurt. Und
was man vielleicht erwähnen sollte, mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis. -7 Unterschied.
Genau. Also, du erinnerst dich noch, was ich vor, ich glaube, 2 Folgen oder so mal gesagt habe, was ja für mich quasi, wo bei mir alle Dämme brechen würden, wenn man tatsächlich am letzten Spieltag etwas entscheiden könnte oder so?
Ja. Und
also, wenn du dir, ja?
Die Sache ist, ne, dass es jetzt quasi ein Punkt ist, heißt ja nicht, dass es am letzten Spieltag noch ein Punkt ist, ne? Also vielleicht. Aber ja, ich glaube, dann würden auch, wenn dieses Szenario so eintritt, wie du es da beschrieben hast, dann glaube ich, würden auch bei mir alle Dämme brechen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch, wenn ich die Frankfurter Brille aufziehe, ich habe auch kein Problem damit, wenn das 3 Spieltage vor Ende schon safe ist. Also ich brauche das nicht am letzten Spieltag, aber das wäre halt so das absolute Maximum. Ich habe auch schon bei mir auf der Arbeit angekündigt, sollte das passieren, dass sich Frankfurt entweder den UEFA Cup gewinnt, womit man ja auch automatisch für die Champions League dann qualifiziert wäre, oder sich nur für die Champions League qualifiziert, komme ich eine Woche lang im Trikot auf die Arbeit. Ich habe auch schon gleich dazu angekündigt, ich habe genug verschiedene, um nicht jeden Tag dasselbe tragen zu müssen. Weil die Blicke waren erstmal so,
Der wird bestimmt stinken.
Eine Woche lang, ja genau. Aber in dem Fall, ja. Gladbach muss sich auf jeden Fall ranhalten. Und wenn man sich die Leistungskurven anguckt, vor allen Dingen von den Mannschaften, die von hinten kommen, da was in dem Fall jetzt hier Frankfurt und Leverkusen sind, wie die bis jetzt die Rückrunde gestaltet haben, dann ist die Kurve ganz klar gegenläufig. Und man muss jetzt zusehen, dass man da Frankfurt oben nicht rausrutschen will. Inwiefern? Ja, Leverkusen ja genauso. Gut. Die haben ja auch die letzten Spieltage oder seit Bosch da ist quasi den Großteil ihrer Punkte geholt. Und die sind.
Ja, den Großteil, wobei, ich meine, jetzt, wir kommen ja noch zum Spiel, aber ich meine auch letzten Spieltag. Natürlich, das war das absolute verrückte Spiel gegen Hannover. Also ganz überzeugend. Also, was heißt, in der Gesamtheit überzeugend, sage ich jetzt mal.
Ja.
War das. Und nicht, weil halt auch eben Leverkusen halt diese Spiele, die man von Bosch halt oder in Dortmund schon gesehen hat, wovon dieses Wochenende eins aufgetreten ist, die haben sie drin. Ich bin gespannt, ob sie es abstellen.
Aber gut. Aber bevor wir zu Leverkusen kommen, bleiben wir nochmal ganz kurz in der Champions League-Qualifikation. Und gleichzeitig auch, wir rufen ihn jetzt einfach mal wirklich aus den Abstiegskampf. Denn der sollte eigentlich schon längst ausgerufen sein in Schalke. Oder auf Schalke, sagt man ja. Denn Schalke hat Leipzig zu Gast gehabt. Und
vielleicht sollten Leipzig, wir noch drüber reden, was auf Schalke passiert ist vor diesem Spiel.
Oh, stimmt. Das wäre ganz wichtig. Mach du doch einfach. Also,
Tedesco einfach wurde nach dem 7-0 dann doch entlassen.
Nachdem er noch eine Presse, ein Training gehalten
hat. Ja, also es war, glaube ich, Donnerstagnachmittag, als es quasi verkündet wurde, oder Freitag und erst.
Erinnere ich mich jetzt gerade, oder haben wir nicht sogar, habe ich nicht noch im letzten Podcast gesagt, Tedesco hat heute Morgen noch trainiert? Weil wir haben nach dem 7-0 aufgenommen.
Ey, wir hatten, wie gesagt, wir hatten es schon drin. Das heißt, wir hatten Mittwochs aufgenommen und Tedesco hatte noch trainiert am Morgen. Und dann ist in den nächsten Tagen halt eben A, die Entlassung durchgesickert. B, dass er durch Hüb Stevens und Mike Büstens auf der Trainerposition ersetzt wird und ein Teammanager mit Gerald Asamoah installiert wird. Und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, bis wann Stevens Trainer ist. Es hieß interimsweise, aber ob das jetzt heißt bis Saisonende oder nur bis da ein neuer gefunden wird. Ich glaube aber, dass man vor Saisonende gar keinen oder ein neuer Trainer sich das nicht unbedingt antun wird. Und da glaube ich, dass man das jetzt mit Hüb Stevens als Feuer, wenn man durchzieht.
Das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil man mit Hüb Stevens auch einfach einen Vereinsinterner hat, ja. Und mit Mike Büskens.
Ja, glaube ich,
Leute.
Ja, Stevens kam ja, glaube ich, aus dem Aufsichtsrat.
Innerhalb des Vereins einen sehr großen Credit hat.
Oder Vorstand, ja.
Und man jetzt halt auch wirklich einfach sagen muss, wenn du irgendwie versuchen willst, aus der Trümmertruppe, die Schalke da im Moment stellt, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, weil Spoiler Alert, sie haben 1-0 gegen Leipzig verloren. Wenn diese Trümmertruppe, die Schalke da im Moment stellt, wenn du die halt irgendwie wenigstens mental wieder aufgebaut kriegen willst und diese, ja, wie die immer schön sagen, diese Schalker Tugenden, dieses Malochen da wieder reinkriegen willst in diese Mannschaft, dann brauchst du halt irgendjemanden, der dafür brennt, der sagt, was ihr letzten Endes seid und was auf euren Gehaltszetteln steht und keine Ahnung, ist vollkommen scheißegal, sondern hier geht's jetzt gerade um diesen Verein und die Leute halt so sozusagen quasi pusht. Und ich glaube nicht, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht wüsste, welcher Trainer es machen könnte, dass sich das irgendein Trainer im Moment antut, dass der sagt, ich versuche jetzt mit dieser Resterampe hier die Klasse zu halten und das nächstes Jahr wieder neu aufzubauen. Da wird wahrscheinlich jetzt einer kommen und wird sagen, lass mal Stevens auf gut Deutsch gesagt die Drecksarbeit machen und im Sommer komme ich dann,
ja,
und dann geht's weiter.
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
Ja.
Aber ja, das Debüt von Stevens war sehr ambivalent, würde ich sagen, weil Schalke zu Hause gegen Leipzig gespielt hat und früh oder relativ früh 1-0 Rückstand gerät in der 14. Spielminute. Werner trifft und Schalke in der ersten Halbzeit eine wirklich erschreckende Schlechtleistung abliefert. Nicht ganz auf Man City-Niveau, aber halt im Vergleich zu dem, was man am Bundesligaspieltag zuvor gegen Bremen gesehen hat, doch deutlich schlechter. Und in der zweiten Halbzeit sieht man dann wiederum ein bisschen besser. Oder die Fortschritte gegen Bremen halt auch wieder im Schalker Spiel. Und es schaffen es tatsächlich auch Leipzig relativ gut in der Leipziger Hälfte einzuschnüren, was bemerkenswert ist. Ohne dabei auch zu gute Konterchancen für Leipzig zuzulassen. Aber sie verpassen es eben, ein Tor zu schießen und dann verliert man so doch 0-1.
Ja, und man muss vor allen Dingen im Großen und Ganzen sagen, Schalke hatte genug Chancen, aber diese Chancenverwertung, also in der zweiten Halbzeit, es war doch die ein oder andere auch wirklich dicke Chance dabei, um mindestens noch einen Punkt zu holen, aber man hat es dann einfach nicht zu Ende bringen können. Leipzig konnte aber auch genauso wenig nachlegen, also eigentlich haben die sich beide durch ihr Abschlussunvermögen so ein bisschen am Leben gehalten, gegenseitig, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, das 1-0 für Leipzig ist ja auch mehr so ein Ping-Pong-Ding gewesen.
Mhm.
Ja, also da stand halt Timo Werner dann in dem Moment noch genau richtig, nachdem schon 17 andere Beine gefühlt am Ball waren im 16er. Also ich fand jetzt eine Gala war es von keinem von beiden.
Nee.
Und
ich glaube auch
wenn Schalke in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach auch wirklich, wirklich schlecht war, wenn du den gesamten Spielverlauf nimmst und das Unvermögen der Leipziger in der zweiten Halbzeit zum Beispiel auch nimmst, oder die Abschlussschwäche, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre für mich wahrscheinlich aus meiner Sicht ein Unentschieden gerechter gewesen. Aber wenn Schalke das halt nicht hinbekommt, dann nimmt Leipzig verdient 3 Punkte mit. Also sie hatten ja die Gelegenheiten, so ist nicht.
Es ist halt, ich habe das 0-1 ja getippt, aber ich hatte es mir etwas anders vorgestellt, sondern eher, dass ich Leipzig an einem defensiv stehenden Schalke die Zähne ausbeißt und starke Probleme aufweist gegen solche Mannschaften, wie sie schon gegen Stuttgart getan haben oder auch gegen Augsburg. Es ist dann etwas anders gekommen, das Ergebnis hat gestimmt, aber ja, man muss, Schalke muss halt gucken, dass sie in Zukunft eher die Leistung aus der zweiten Hälfte abrufen. Und ich denke halt, insgesamt, Typ Steves ist ja schon, der hat ja bewiesen, dass er ein guter Feuerwehrmann ist. Einzig, was ich mich frage, ist, er holt ja so 1-1, 1-0, 0-0 und klar mühsert sich so die Punkte zusammen. Ich frage mich halt nur, dass er hat ja Tedesco eigentlich letzte Saison perfektioniert und diese Saison hat es überhaupt nicht mehr funktioniert mit der Mannschaft. Kann jetzt da Stevens für dich wirklich so viel mehr Punkte holen als noch Tedesco? Mit dem gleichen Spielansatz, sagt man.
Boah, das ist echt eine gute Frage. Also ich sehe das, ich habe mich da mit einem Schalke-Fan bei mir auf der Arbeit zum Beispiel auch drüber unterhalten, der Befürworter von Tedesco war, wo ich dann aber auch gesagt habe, naja, für mich spielt Tedesco oder lässt Tedesco halt keinen schönen Fußball spielen und deswegen bin ich da jetzt nicht so der Befürworter von, haben wir jetzt auch schon oft genug drüber geredet. Und der hat nämlich zum Beispiel gesagt, was er auch sieht, genauso wie ich das auch sehe, ist, dass einer der Riesenfehler, die Tedesco gemacht hat, die Tatsache war, was für Leute er zu welchen Zeitpunkten aus der Mannschaft geschmissen hat. Oder Leute, also zum Beispiel ein Verkauf von Naldo, der letztes Jahr noch gefeiert worden ist als der große Held. Die Degradierung von Fährmann. Dass der quasi die Jungs, die in der Mannschaft auch irgendwie was zu sagen hatten und die auch mal durchgegriffen haben, rausgeworfen hat. Oder dass die verkauft worden sind, wie auch immer. Das war ja den Schalker Verantwortlichen auch nach dem Naldo-Verkauf sofort klar. Die haben ja quasi in den Interviews gesagt, natürlich werden wir dafür jetzt auseinandergerissen, dass wir ihn verkauft haben. Aber wenn es so ist, ist es halt so. Und das steht ja jedem Verein auch zu. Also du kannst ja deinen Spieler verkaufen, wie du willst. Aber ich glaube einfach, dass da entweder, ich weiß nicht, was für ein Einfluss der Trainer auf Schalke zu dem Zeitpunkt hatte und ob der das überhaupt hätte verhindern können oder ob das vielleicht einfach nur die Schalker Führung war, die gesagt hat, Naldo wird verkauft. Aber das sind für mich so die wirklich großen Probleme, weil das sind erfahrene Spieler, die auch dann, wenn sie mal nach einer Ecke oder sowas mit 1-0 in Führung gehen, die Ruhe haben, um das wegzuverteidigen. Wenn du siehst, was ein Sané am Wochenende bei Schalke verteidigt hat, das war halt alles andere als sicher, weil der eigentlich quasi das 1-0 für einen Verteidiger vollkommen unnötigen Verteidigungssituation überhaupt erst, ich will jetzt nicht sagen möglich gemacht hat, aber wieder eröffnet hat, weil eigentlich pülst du den Ball in die Zuschauerränge und ordnest dich neu und das 1-0 fällt nicht. Aber das sind so Sachen, da sehe ich, glaube ich, die Fehler stellenweise von Tedesco oder in der Kommunikation zwischen Tedesco und Vereinsführung und das wird halt bei Huub Stevens nicht der Fall sein, weil ich glaube, dass da die Kommunikation mit der Vereinsführung relativ klar ist und der wird sich auch nicht dahinsetzen, wenn er nicht ganz klar gesagt hätte, nur unter der Voraussetzung XY, weil warum müsste das, also ich glaube kaum, dass der Geldnot hat oder so, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, warum er das machen sollte sonst. Und man versucht ja auch mit Asamoah und so jetzt noch mehr interner in das Team reinzubringen und vielleicht kriegt man so einen Teamgeist rein, aber von der alleinigen Taktikaufstellung her, die Huub Stevens fährt, wird das, glaube ich, mit der aktuellen Mannschaft nicht reichen. Wenn überhaupt, dann ist das dieser Spirit, der durch Asamoah und die anderen von außen reinkommt.
Das ist, denke ich, auch, was Stevens halt wirklich, oder wo Stevens den größten Unterschied zu Tedesco aufweisen kann. Weil du kannst ja auch die Mannschaft nicht taktisch groß weiterentwickeln jetzt, das geht ja gar nicht.
Ja.
Musste
irgendwie
also
ich weiß
versuchen.
Jetzt auch nicht, wie es auf Schalke aussieht in der Nachwuchsabteilung, ob da vielleicht noch irgend so ein paar Wunderkinder sitzen, die man vielleicht noch bringen könnte. Aber im Großen und Ganzen.
Eine gute Frage.
Du kannst ja jetzt auch nicht mehr was am Kader, also da kannst du ja jetzt nichts mehr am Kader machen, so wirklich. Und was willst du jetzt noch großartig machen? Also mehr als dich hinten reinstellen, was sie ja jetzt schon machen, kannst du ja schon nicht mehr. Und wenn du dann halt von 3 Chancen kein Ding vorne machst, dann verlierst du halt zu 0. Also, was willst du machen?
Ja, ich meine.
Wobei man jetzt auch sagen muss, wie viel, also Huub Stevens hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, 3 Trainingseinheiten oder so.
Ja, natürlich. Jetzt auch Huub Stevens da keinen Vorwurf, dass die Mannschaft so gespielt hat, sondern ich frage mich viel mehr, wenn sie jetzt anguckt, wie Huub Stevens sonst so gespielt hat, dann deutet das jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass das so viel besser wird als also unter Tedesco. Oder anders, sag ich mal.
Ich sehe jetzt nicht die Riesenkehrtwende kommen. Vor allen Dingen, wenn du siehst, ich meine, klar, du spielst quasi noch gegen, du hast halt den Riesenvorteil, du spielst noch gegen jede Mannschaft, die unter dir steht. Ja,
du spielst erstmal nächste Woche in Hannover. 3 Punkte safe.
Das müssen aus Schalker Sicht 3 Punkte safe sein. Ich sage aber mal bewusst, das müssen. Dann hast du DFB-Pokal Bremen im Viertelfinale. Das ist natürlich was, wo du vielleicht diese Saison noch ein Gewinn glücklich gegen Bremen. Auf einmal stehst du im Halbfinale und dann ist schon wieder so, dann ist bei Schalke schon wieder so, dann versucht jetzt den Pott zu holen und nicht abzusteigen, mehr wollen wir gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich jetzt schon die Einstellung. Dann hast du Eintracht Frankfurt zu Gast, die sich, wie wir das in den letzten Spielen nur auch schon gesehen haben, trotz erheblichen Chancenplusses momentan etwas schwer dabei stellen, mehr als ein Tor zu schießen. Wobei man sagen muss, ich glaube, gegen Schalke hat man ja gesehen, reicht auch eins. Und du spielst noch gegen Nürnberg, gegen Augsburg und gegen Stuttgart. Spielst aber auch halt noch gegen Leverkusen, Hoffenheim und Dortmund, wo ich Schalke auf keinen Fall, wo ich auf keinen Fall Punkte für Schalke sehe. Aber du hast es, was den Abstiegskampf angeht, in der eigenen Hand. Weil du spielst gegen Stuttgart zu Hause, du spielst gegen Augsburg zu Hause, du spielst in Nürnberg und in Hannover. Und Nürnberg und Hannover sind die Mannschaften, wo es vollkommen egal ist, ob du auswärts oder zu Hause spielst, wenn du mich fragst.
Also zumindest Hannover, ja. Nürnberg, ja. Also ich fand Nürnberg dieses Wochenende deutlich besser. Und wo du gerade Frankfurt angesprochen hast mit der Chancenverwertung, die wirklich, wirklich schlecht ist in den letzten Spielen. Die haben ja aber trotzdem den Vorteil gehabt, dass sie eine stabilere Abwehr haben. Deshalb auch kein Punkt oder kein Nachteil dadurch rausgezogen haben, weil sie eben dann, es hat halt gereicht gegen Mailand zum 1-0. Und auch diese Woche um Nürnberg zu schlagen. Von daher, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, ne? Wenn du kein Tor kassierst, kannst du auch nur eins schießen. So.
Genau, richtig. Deswegen sage ich, solange die Abwehr gut genug ist, dass ein Tor reicht,
dann reicht es. Das war ja so Leipzigs Perspektive bei dem Spiel, ne?
Genau, richtig.
Mittlerweile, also wobei Leipzig, man da auch ganz ehrlich auch sagen dabei,
muss, da war die Abwehr von Leipzig nicht gut, sondern der Angriff von Schalke war einfach.
Ja, das scheiße. Auch. Also, sie haben schon mehr Chancen zugelassen, als es normalerweise tun. Das, ja. Aber sie holen halt die Punkte und haben damit weiterhin 3 Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Die nicht, also auf den nächsten Nicht-Champions League-Platz.
Genau. Und ich denke auch einfach, alleine wenn man halt sieht, wie gesagt, ne, man hat 13-0 gespielt in dieser Saison, dass für Leipzig wird das auch für die Champions League reichen. Da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Aber das werden wir erst ganz am Ende wissen, nach 34 Spieltagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wir können mal ganz kurz reinluren. Wie sieht denn der Terminkalender von Leipzig aus? Ja, da sind die Bayern noch. Und Gladbach sind noch. Und ansonsten ist jetzt...
Ist halt die Frage, was für Leipzig ein schwerer Gegner ist, wenn du dir anguckst. Ne? Das 0-0 gegen Augsburg zum Beispiel zu Hause, hätte ja auch keiner gedacht.
Ja.
Also das ist
Augsburg ist auch der nächste Gegner im DFB-Pokal, sehe ich hier gerade.
Mhm. Ah ja, Schalke ist auch noch im DFB-Pokal. Die spielen zu Hause gegen Bremen. Auch natürlich eine Möglichkeit, so ein bisschen...
Habe ich doch vorhin gesagt, hast du mir nicht zugehört oder was?
Anscheinend nicht.
Ich habe doch vorhin gesagt, dass die Schalker jetzt wahrscheinlich sagen, holt den Pott und steigt nicht ab und dann ist alles erstmal in Ordnung soweit. Und nächste Saison geht es nochmal von vorne los.
Mit Europacup.
Mit Europacup, genau. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel.
Ja.
Thema Abstiegskampf hatten wir eben gerade schon, sind wir jetzt wieder. Stuttgart spielt nämlich als nächstes und die hatten Hoffenheim zu Gast. Das Spiel endet unentschieden 1-1. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Hoffenheim nach einer starken ersten Hälfte kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 1-0 in Führung geht. Und nach einer, eigentlich muss man sagen, nach einem schwachen Moment in der zweiten Hälfte, Unentschieden fängt. Und es dann trotz eigentlich erdrückender Überlegenheit, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Man schafft es trotz erdrückender Überlegenheit einfach nicht, das 2-1 noch daraus zu machen.
Mal wieder.
Und hat mal wieder unentschieden gespielt.
Das 11. Mal.
Ist damit jetzt auch, glaube ich, die Mannschaft mit den meisten Unentschieden.
Aber mal schon vorher.
Jetzt, also
ich weiß nicht, seit wann. Hoffenheim schon.
Obwohl
die Mannschaft
Freiburg mit 10 Unentschieden ankommt von hinten, ja, muss man aufpassen. Wobei ich glaube, Mannschaft mit den meisten Unentschieden zu sein, das will man einfach nicht das am Ende der Saison natürlich haben. Nicht.
Ich meine, das hast du ja auch in dem Spiel so ein bisschen gesehen, finde ich. Hoffenheim gibt halt so ein bisschen defensive Stabilität für mehr Offensivpower auf. Was halt auch okay ist, sondern eine Chancenverwertung nicht so katastrophal ist wie die von Hoffenheim. Oder katastrophal auch im Sinne von Pech. Ich glaube, Hoffenheim führt auch mit Abstand die Alu-Trefferliste an.
Ja.
Und also das ist ja auch hier wieder 21, 13 Torschüsse. Ne? Also das ist, da waren schon, genau, schon deutliches Chancenübergewicht auf Hoffenheimer Seite. Aber es hat mal wieder an der Verwertung gehapert. Ne? Und dann hat es nur für eins gereicht. Und auf der anderen Seite, durch den eher offensiven Stil, kannst du dann halt mal ausgekontert werden. Und das hat Stuttgart hier gemacht. Und dann der von Hoffenheim an Stuttgart ausgeliehene Zuber getroffen.
Ja, und man muss auch noch dazu sagen, weil wir beim Thema auch Alu-Pech und was weiß ich nicht noch was sind bei Hoffenheim immer. Wir haben eben gerade ganz kurz vorher drüber gesprochen. Es gab eine Szene, wo man einen Elfmeter für Hoffenheim hätte pfeifen können. Ich war jetzt eher ein kleines bisschen mehr dafür. Du warst ein kleines bisschen mehr dagegen. Es geht um ein Handspiel, wo im Lauf ein Spieler von Stuttgart in dem Fall dann den Ball an die Hand bekommt im 16er.
Ozan Kabak.
Genau, also der kriegt quasi eine Flanke an die Hand.
Also die, schwierig. Meine Gründe,
der
warum ich das...
Der hat ja auch nicht eingegriffen.
Meine Gründe, warum ich das da jetzt, oder zumindest sage, wenn der Videoschiri muss da nicht eingreifen, ist einfach, wenn du sagst, Flanke segelt durch den Strafraum, ja, aber die wird ja nochmal 2 Meter davor abgefälscht von einem Hoffenheimer. Und zwar vom Boden quasi in die Luft nach oben.
Und ja, da gebe ich dir recht.
Und
vor allen Dingen auch, es ist ja kein Torschuss gewesen in dem
Fall. Ja, und es kommt halt dazu, Kabak läuft halt quasi mit rein. Das heißt, er ist in einer Sprintbewegung. Und in einer Sprintbewegung musst du halt die Arme mitziehen, um schnell zu sein. Und
ja,
der Arm, wenn er quasi mit dem Arm seine normale Bewegung durchzieht, prallt der Ball da voll gegen. Und das versucht er sogar noch zu verhindern, indem er den Arm so ein bisschen zur Seite wegzieht, sodass es halt völlig obskur aussieht, wenn man die Hintertorkamera nimmt. Dann sieht es so aus, als hätte er sich so groß gemacht wie nur möglich. Aber das ist ja nicht die entscheidende Perspektive. Die entscheidende Perspektive wäre zu sehen, wie sieht es von der Seite aus? Weil der Ball kommt von der Seite. Ja. Von daher finde ich diese Einstellung, die man da in der Zusammenfassung als Beweis angezogen hat, völlig irreführend.
Ja, ich finde die da auch eher vielleicht also, jetzt ein bisschen unklug.
Also, ich glaube, Stuttgart darf sich nicht beschweren, wenn es da zum Elfmeter kommt, einfach weil da schon andere Handspiele gepfiffen wurden.
Ja.
Aber, also ich meine, laufen Problem, dürfen
was,
müssen
was
sie
ist
noch.
Ein Handspiel, ne? Genau, also das Ding ist, dieses Problem, was ist ein Handspiel, das haben wir ja sowieso im Moment. Das haben wir nachher beim Dortmund-Spiel zum Beispiel, haben wir auch noch eine Situation, wo klares Handspiel gepfiffen worden ist. Der Videoschiedsrichter greift nicht ein und auch Lothar Matthäus hat zum Beispiel gesagt, wie kann man für sowas handpfeifen? Das ist ja lächerlich.
Es ist halt,
genau, es ist halt schwierig in dem Moment, weil es immer noch keine anständige Regel dafür gibt und ich gehe da vollkommen mit. Ich glaube, Stuttgart darf sich hier nicht beschweren, wenn es einen Elfmeter gibt. Ich glaube aber, ich wäre jetzt auch eher mehr so auf der Situation oder in der Position, dass ich sagen würde, dadurch, dass es immer noch keine Regel gibt und so weiter, also keine feste Regel gibt und dass das immer noch nicht klar genug ist. Und wenn man den Elfmeter sieht, der in Dortmund gepfiffen worden ist, dann muss der hier gepfiffen werden.
Dann muss aber auch letzte Woche Hinteregger
gegen Hinteregger. Da müssen einige Elfmeter noch gepfiffen werden, diese Saison, die nicht gepfiffen wurden,
ne?
Und auch international nicht gepfiffen wurden. Und gleichzeitig muss man aber halt auch einfach dazu sagen, dass wenn der Elfmeter gepfiffen worden wäre, glaube ich, wäre die Diskussion größer gewesen als jetzt, wo er nicht gepfiffen wurde.
Also ich muss auch mal einfach sagen, ich finde nicht, dass es dafür einen Elfmeter geben sollte. Ich möchte dafür keinen Elfmeter sehen. Wenn halt die Regel das jetzt eigentlich besagen würde, ne, dann muss ich mich da beugen. Aber jetzt so aus der Warte, wie ich denken würde, und ich habe eher am defensiven Ende Fußball gespielt, nicht auf dem Niveau, vielleicht ist das auch das Problem, aber ich denke halt, also wenn du jetzt mit den Händen hinterm Rücken dann quasi dann auch noch laufen musst und nicht nur quasi, wenn du jetzt eine Flanke verteidigen musst, hinten mit den Händen hinter den Rücken, dann geht es ja vielleicht noch, ja, es sieht auch bescheuert aus, aber wenn du, also beim Laufen musst du es ja machen, das ist ja gar keine Chance mehr als Verteidiger.
Ja, bin ich voll bei dir, ich will dafür auch keinen sehen und ich hoffe auch, dass wir dafür nie einen Elfmeter sehen müssen, zumindest von der Regelauslegung her nicht. Aber bleib halt dabei, wenn er gepfiffen wird, aufgrund von den Situationen, die bis jetzt diese Saison schon passiert sind, darf sich Stuttgart halt einfach wirklich. Also die dürfen sich beschweren, aber dann brauchen sie sich nicht zu beschweren, sagen wir es mal so. Dann haben wir.
Ich würde sagen, wir bleiben im Abstiegskampf. Oder?
Genau, also wir können im Großen und Ganzen jetzt noch sagen, keinem hat der Punkt irgendwie was gebracht. Vielleicht Stuttgart etwas
Stuttgart
mehr als
schon,
Hoffenheim.
Ja.
Ja, doch, okay. Stuttgart hat jetzt 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegskampf, auf den direkten
Abstiegsplatz.
Abstiegsplatz.
Und nur noch 3 Punkte hinter Schalke.
Genau, nur noch 3 auf Schalke.
Ja, das ist 3,5.
Das heißt, doch, Stuttgart bringt der Punkt mehr. Aber gleichzeitig aus Hoffenheimer Sicht, ja,
viel zu wenig.
Es sind immer noch nur 4 Punkte auf den respektiv Europaplatz. Mit Platz 7 sollte der Pokalsieger bereits europäisch qualifiziert sein. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mal so fragen darf, wenn Frankfurt jetzt tatsächlich in die Champions League kommen sollte, ne? Und aber auch die Euroleague gewinnt, dann geht doch eigentlich der nächste Champions League Platz an Platz 5.
Nein. Also es ist so, wenn Frankfurt sich über die Liga qualifiziert und die Euroleague gewinnt, hält Deutschland einfach die 4 Champions League Teilnehmer. Und wenn Frankfurt nicht in die Champions League kommt, über die Liga und die Euroleague gewinnt, dann hauen die aber auch keinen mehr raus. Das war früher so. Ich glaube, Chelsea hat nach dem Finalsieg über Bayern München Tottenham aus der CL gehauen quasi, weil sie dann sich darüber qualifiziert haben, über den Champions League-Sieg selbst.
Okay.
Aber dann stellt...
In dem Fall würde Deutschland dann einfach 5 Champions
League. In dem Fall würde Deutschland 5 Champions League Teilnehmer stellen. Aber es ist nicht so wie dass der DFB-Pokalplatz übergeben wird, weil das ist, ich glaube, dann, was verändert wird, ist, dass ich glaube, zum Beispiel Österreich dann statt einem festen Champions League Platz einen Champions League Quali-Platz nur bekommt. Der österreichische Meister oder sowas.
Okay.
Also das wird dann über andere krute Sachen ausgeglichen. Deutschland stellt 4 oder 5 Champions League Teilnehmer. Okay. Aber nicht immer unbedingt 5, nur weil eine deutsche Mannschaft das gewinnt.
Okay. Ja, dann schön, dass wir darüber auch mal ganz kurz gesprochen haben. man ist ja jetzt über Hoffenheim gekommen. Man ist immer noch an den europäischen Plätzen dran, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen für Hoffenheim, auch wenn sie die Leistungen eigentlich zeigen, aber dadurch, dass sie so einen Kacken am Schlappen im Moment haben, ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation und da muss einfach noch jetzt auch vielleicht das Spielglück wieder zurückkommen, um da dann irgendwie auch nochmal jetzt genug Zählbares mitzunehmen, um wieder in Europa vertreten zu sein. Ich würde sagen, weil du eben gerade schon gesagt hast, Abstiegskampf auch wieder mit ein bisschen Spielglück. Wir sind jetzt im direkten Abstiegskampf und es ist quasi, man muss eigentlich schon fast es so sagen, eines der ersten Schicksalsspiele für Hannover, denn Hannover muss nach Augsburg und Hannover hat so quasi die Möglichkeit, auf bis zu, lass mich kurz rechnen, 5 Punkte auf Augsburg ranzurücken und natürlich auch näher an einen Relegationsplatz zu rücken. Hannover verliert 3-1.
Nachdem man lange oder relativ lange geführt hat, sag ich mal.
Ja, wann ist das Unentschieden überhaupt erst gefallen? Ich glaube, in der 65.
Das heißt, Spielminute. Fast eine Stunde lag man mit 1-0 in Führung.
Genau. Und da gibt es auch noch, was den Treffer angeht, gibt es noch eine Situation, wo man, finde ich, drüber reden muss. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt auch wirklich dazu sagen, dass Hannover fängt den Ausgleich und hält diesen dann auch eigentlich erstmal. Und kriegt dann ein direktes Freistoßtor und dann wurde natürlich aufgemacht, weil war klar, entweder versuchst du noch irgendwie das 2-2 zu machen, die Chancen hatte Hannover auch, aber konnte sie halt nicht machen und dann kassierst du halt am Ende noch das 3-1 und Augsburg macht den Deckel drauf. Worüber ich ganz gerne diskutieren würde, wäre die Entstehung des 1-0. Also, es war ein ziemliches Gewurste im Strafraum, und nach einem Hin und Her und weiß ich nicht noch was und 14 Mal mit dem Kopf verlängert und keine Ahnung, kommt Weidand
an
und köpft so aus, weiß ich nicht was, ich glaube es sind so um die 14, 15 Meter über den Torwart drüber und der Ball liegt im Netz. So, grundsätzlich ist an diesem Spielzug eigentlich alles in Ordnung, außer das Torwartspiel. Denn diese ganze Situation kommt überhaupt erst zustande, weil der Augsburger Torwart aus dem Tor rauskommt und den Ball wegfausten will. Und da kommt nämlich jetzt die Situation, es ist außerhalb des Strafraums. Er ist ganz klar außerhalb des Strafraums, während er den Ball wegfaustet. Faustet, nicht köpft, faustet. Und das ist eigentlich ein klares Handspiel. Es wurde nicht gepfiffen und das ist gut so, weil die Vorteilssituation da war, auch wenn ich sagen muss, boah, das ist aber jetzt schon mehr so eine Vorteilssituation, wo man sagt, da weiß eigentlich keiner wirklich, dass da jetzt Vorteil mit gemeint ist, sondern da hat der Schiri gedacht, oh, komm, wir lassen mal weiterlaufen. Köln meldet sich schon.
Ja, hätten sie ja gar nicht gedurft.
Hätten sie gedurft, wenn
wenn
kein Tor gefallen wäre.
Weshalb hätte der Köln da was sagen sollen?
Weil es ein klares Handspiel außerhalb vom Elfmeter, vom 16er
ja,
ist,
eben.
Ist es eine Karte.
Aber ist es eine rote Karte? Ich glaube nicht.
In dem Fall müsste, ich glaube keine rote, aber in dem Fall muss Köln sagen, hier war klares Handspiel. Das haben sie sogar in der Zusammenfassung gesagt noch am Ende. Dass wenn das Tor nicht gefallen wäre, hätte Köln auf jeden Fall eingreifen müssen und hätte zumindest zum Schiedsrichter sagen müssen, guck's dir nochmal an, das ist eine Karte. Und dann hätte der Schiedsrichter entscheiden müssen, wie groß war die Vereitelung der Torchance durch dieses Handspiel außerhalb
des Spiels. Ja, eben, das ist es ja. Also, die können ja nur eingreifen, wenn es eine rote Karte ist. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es die gegeben hätte.
Das weiß ich auch nicht.
Das ist so ein bisschen obskur, ne? Es ist schon, also es kann schon sein, dass wenn er da nicht hingeht, der Hannoveraner durch ist.
Genau, das ist halt so diese, ja, kann sein, vielleicht auch nicht. Aber was ich halt daran finde, ist, und da muss ich wieder sagen, Schande über den Video-Referee, weil, ja, hier fällt das 1-0 für Hannover und es war gut, einen Vorteil laufen zu lassen, aber ich will, dass der Augsburger Keeper gelb dafür sieht. Im Nachhinein, auch wenn das Tor schon gefallen ist, ich will, dass Kobel dafür gelb sieht.
Jetzt bin ich kein Experte, wie das ist, wenn du quasi, oder was ist, wenn du quasi auf der Linie stehst, versuchst den Ball irregulär mit der Hand zu halten und der geht trotzdem rein. Der Schiri zeigt zum Beispiel auch keine gelbe Karte an. Kein Vorteil an, ne? Ich glaube, der Schiri hat es nicht mitbekommen, dass es außerhalb des Strafraums
richtig
ist. So.
Richtig.
Und jetzt ist es vermutlich in der Entstehung, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann noch rot geben kann, wenn das Tor fällt. Und wenn es nur gelb geben kann, dann kann Köln nicht eingreifen, weil sie nur bei roten Karten oder Elfmetern eingreifen.
Genau, und deswegen Schande über den Videoassistenten, weil es ist für mich ein klarer Fehler vom Schiedsrichter auf dem Feld. Ich will da kein Rot für haben.
Ja, aber dann kannst du nicht eingreifen.
Ich will keine rote Karte dafür haben. Genau, aber das ist deswegen, das ist was, da finde ich, muss der Videoassistent einfach modifiziert werden. Weil es ist eine klare Fehlentscheidung, Kobel da keine gelbe Karte für zu geben. Und wenn es so eine knappe Situation war, und die war es auch wirklich, weil es war eine ziemlich schnelle Situation, Kobel ist definitiv im 16er abgesprungen, hat aber den Ball außerhalb des 16ers berührt. Das sind ja diese Sachen, wodurch dann auch vielleicht mal die eine oder andere Täuschung stattfinden kann. Ich finde, der Videoassistent muss so verbessert werden und die Regel muss so hingehend angepasst werden, dass der in dem Moment sagen muss, auf Vorteil zu entscheiden war richtig, auch wenn das jetzt vielleicht keine aktive Entscheidung auf Vorteil war, sondern mehr eine passive, weil es einfach so war. Auf Vorteil zu entscheiden war richtig, aber Kobel muss die gelbe Karte sehen, weil das war ein klares, absichtliches Handspiel außerhalb des 16ers.
Die Sache ist,
das ist das Problem, ne?
A, ich sehe da dringendere Probleme als sowas und B ist dann halt die Frage, wo du dann die Grenze ziehst, dass du dann, also wenn du sagst, er kann auch bei gelben Karten eingreifen, dann hast du noch viel mehr Videoschiedsrichter, viel mehr Unterbrechungen. Von daher, ich sehe, was du meinst.
Bei gelben
aber
Karten, bei klaren Fehlentscheidungen.
Ja, aber ich sehe das nicht als A, nicht als größtes Problem und B, weiß ich nicht, ob das dem Spiel gut tut, wenn du so viele Videoschiedsrichter eingreifst. Weil dann kannst du über jede gelbe Karte diskutieren. Dann diskutierst du wieder, was ist eine klare Fehlentscheidung. Und dann hast du wirklich bei jeder fünften gelben Karte einen Videoschiedsrichter-Eingriff und das wäre mir dann echt zu viel. Also mir persönlich jetzt, ne? Ich lasse dir deine Meinung. Es ist natürlich auch klar, es ist dann irgendwie schwierig, was du sagst, du lässt Spieler eine gelbe Karte dann durchgehen und greifst erst bei einer roten ein, aber irgendwo musst du halt diese Grenze ziehen, wo du eingreifst und ab wo nicht.
Ja, also da gebe ich dir gebe ich dir auch natürlich recht. Und klar,
we agree to disagree.
Wenn dann jede wenn dann jede gelbe Karte irgendwie diskutiert werden kann, und das genau das soll ja eben nicht passieren. Ja. Aber es gibt so manche Situationen, wo du zum Beispiel halt auch mal ein taktisches Foul, wo es kein Gelb für gab, wo aber eigentlich in den Regeln drinsteht, dass ein taktisches Foul immer mit einer gelben Karte zu ahnden ist. Das ist sowas, da ärgere ich mich dann
einfach. Ja, ich kann ja auch deinen Ärger völlig verschwenden, zum Beispiel bei Schwalben oder so, aber
genau. Ne,
halt ja. Schwierig dann da die genaue Grenze zu ziehen. Irgendwas drin.
Und ich finde es auch sowieso irgendwo, also wir werden gleich im Frankfurt-Spiel, haben wir auch noch so eine Situation, wo ich eigentlich möchte, dass der Videoassistent eingreift und wenigstens sagt, es gab eine Berührung, guck sie dir bitte nochmal an. Im 16er, wo es um 11 Meter geht. Aber da greift er nicht ein. Und was ist das Problem daran, wenn der Schiedsrichter sagt, ich gehe raus, guck mir das an, ja, Kontakt ist da, aber zu wenig, mach da zu viel draus, weiterspielen. Ja. Aber der Videoassistent muss dann wenigstens sagen, da war ein Kontakt und der war auch noch.
Ja, die Sache ist, ich glaube, wenn der Schiri dem Videoassistenten sagt, er hat den Kontakt schon gesehen, ne, dann sagt er auch, okay, also wenn du den Kontakt gesehen hast und eingeschätzt hast, dann sagst du, und du sagst so, dann musst du es dir auch nicht nochmal angucken.
Ja. Da wäre jetzt natürlich mal interessant zu wissen, wie die dann da in dem Moment miteinander kommunizieren.
Ja, aber Funk hörst du ja nicht. Ja, alles.
Haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja. Ich würde sagen, wir kommen
in die Stadt. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, dass Dolz Verhalten nach dem Spiel wieder mal nicht das Niveau eines Bundesliga-Trainers erreicht hat. Wenn er dann da erst über die Schiri herzieht und dann sagt, dass er ihm Arroganz unterstellt hätte und dass er überhaupt kein arroganter Mensch sei. Da würde ich widersprechen. Ich glaube, dass Doll durchaus arrogant sein kann. Und
absolut.
Es tut mir leid für Hannover, aber ich gönne Doll keinen Bundesliga-Punkt mehr.
Ja, geht mir auch so. Also ich halte den, so wie ich Hannover für eine nicht Bundesliga-würdige Mannschaft oder für einen Nicht-Bundesliga-Kader halte, so halte ich auch Doll nicht für einen Bundesliga-Trainer.
Denkst du, sie beenden die Saison mit Doll?
Schwierig. Ich frage mich eher, ob ich glaube tatsächlich nein, weil ich glaube nicht, dass Doll mit in die zweite geht.
Das kannst du ja auch nicht machen. Also das ist ja völlig verrückt. Ich meine, ne, du kannst drüber diskutieren, wie bringt es da jetzt noch, einen neuen Trainer zu installieren. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, ob Doll gut für die Mannschaft ist. Oder natürlich auch nicht weiß, ne, wie viel bleiben davon sowieso noch für die zweite Liga. Aber ist es halt nicht, dann wenn du quasi dich schon früh daran machst, Spieler zu verpflichten, ist es dann für die dafür nicht von Vorteil, wenn du quasi schon zeigen kannst, hier, das ist unser Trainer für die nächste Saison. Der zeigt jetzt schon in der Bundesliga sein taktisches Konzept auf, weil das ist bei Doll ja auch überhaupt nicht zu erkennen. Ne? Ich habe dir vorhin einen Beitrag geschickt, dass der Kicker mal zusammengestellt hat, welche Mannschaft bevorzugt in welcher Formation spielt. Und dann werden da 17 Mannschaften aufgeführt, weil eine, nämlich Hannover, jedes Wochenende mit einer anderen Taktik oder mit einer anderen Startelf und Formation aufs Spiel geschickt wird. Und dass du dann halt eher sagst, okay, Doll, du hast es versucht, wir waren dumm genug, dich einzustellen. Jetzt bitte wieder, wir holen hier einen jungen, unverbrauchten Trainer, der hier anfangen kann mit den Leuten, die nächstes Jahr da sind, junge Spieler oder Spieler, die sich committen, eine Taktik einzutrainieren und dann gehen wir damit auch dann in das Werben um neue Spieler. Ich glaube, das wird irgendwann der Weg sein, weil mittlerweile muss man halt echt sagen, es sind jetzt 6 Punkte Rückstand auf Stuttgart.
Ist nicht so doll.
Und ich sehe Hannover kein Spiel mehr gewinnen und ich tue mich auch echt schwer, die überhaupt noch einen Punkt holen zu sehen. Das
im Moment glaube ich es auch nicht. Also es sprechen ja ganz viele da in Hannover eventuellerweise immer noch von einem Wunder, genauso wie sie es auch in Nürnberg machen, weil sie immer noch sagen, ja, es ist ja immer noch alles. Also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ist es eine Frechheit, dass du am 26. Spieltag mit 14 Punkten noch rechnerisch überhaupt die Möglichkeit hast, die Klasse zu halten.
Ja, rechnerisch ist ja die eine Sache, ne? Weil du kannst ja theoretisch noch 24 Punkte holen. Ne? Das heißt, dass du auf 38 Punkte kommst. Dass du damit die Klasse hältst, ist ja okay. Aber, oder dass du noch keine 28 Punkte Rückstand hast, ist ja mit 14 Punkten dann wahrscheinlich. Aber ja, dass es halt nur zwei Siege sind oder so, das ist halt das eigentlich Erschreckende. Oder zwei Spiele, genau. Ne? Dass du am 32. Spieltag mit 14 Punkten theoretisch, ne? Vielleicht noch holen kannst. Wer weiß, was Stuttgart macht, aber das ist halt.
Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Spiel über.
Ja.
Wir werden, weil wir jetzt natürlich durch diese pickepacke, vollgepackte Woche, wir haben eben gerade schon gesagt, wir werden uns in der nächsten Folge mal etwas genauer oder in den nächsten Folgen dann nochmal etwas genauer damit befassen, weil es ja jetzt nur auch nicht mehr so viele Spieltage sind. Wie sieht es jetzt genau aus im Abstiegskampf? Wie sieht es genau aus um Europa, dass wir da nochmal etwas genauer drauf eingehen? Ist jetzt gerade diese Woche leider echt ein bisschen schwierig. Wir sind aber auch schon ganz froh. Erst am 26. Spieltag ist uns das so krass passiert, dass man mal keine Zeit hatte. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir es vorher immer hinbekommen
haben. Und wir haben es so gut getimt, dass wir es in der Länderspielpausenwoche gemacht haben.
Richtig. Also von daher, eigentlich Beste, wo geht. Ich würde sagen, wir gehen aber jetzt einfach dann zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Wolfsburg gegen Düsseldorf. Und Wolfsburg hat ja letzten Spieltag von den Bayern so richtig das Frack gebügelt bekommen, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und war auf Wiedergutmachungskurs. Und das finde ich, dieses Ergebnis, also das Spiel ist 5-2 für Wolfsburg ausgegangen. Und genau dieses Ergebnis zeigt, was das für eine verrückte Bundesliga-Saison ist. Dieses. Weil du auf der einen Seite 6-0 gegen schwächelnde Bayern verlierst. 6-0, 7-0? 6-0?
6-0.
Sehr hoch. 6-0 gegen schwächelnde Bayern, oder zwischenzeitlich schwächelnde Bayern verlierst. Und eine Woche später, ja, auch wenn es in Anführungszeichen nur Düsseldorf ist, 5-2 gegen Düsseldorf gewinnst. Und das einfach, weil Düsseldorf 5 Minuten komplett ausgesetzt hat und in diesen 5 Minuten 3 Tore gefallen sind. Ansonsten, du gehst unentschieden in die Halbzeit. Und dann sind in der 54., in der 57. und in der 59. 3 Tore gefallen, wo Düsseldorf einfach komplett aufgehört hat, Fußball zu spielen. Kommt dann sogar noch 4-2 ran und man meint noch hier, oh, um Himmels Willen, wenn jetzt hier irgendwie, ne, vielleicht geht da noch was für Dortmund, hatten auch noch die, für Düsseldorf, hatten auch noch die eine oder andere Chance und kriegen dann irgendwann, weil sie natürlich komplett aufgemacht haben, in der 88. Minute den 5-2 Endstand von Weghorst gesetzt, der, ich meine, einen Dreierpack geschnürt hat. Ja, hat er.
Und zwei Assists.
Genau, und
also
zwei Assists.
Also waren alle toll beteiligt.
Matchwinner, kann man so sagen.
Ja.
Und es ist halt wirklich einfach verrückt, dass du von einer Nichtleistung in sowas reinrutscht, dass vor allen Dingen, nachdem Labbadia unter der Woche gesagt hat, er ist auf jeden Fall im Sommer weg. Der ist jetzt quasi auf Abschiedstour. Hatte sich ja angebahnt, finde ich aber auch, weiß ich noch nicht, wie ich das finden soll. Also wir haben ja selbst schon drüber gesprochen, dass wir beide finden, dass dieser Labbadia-Effekt nach 2 Jahren eigentlich nie mehr funktioniert hat. Ich glaube, er springt genau rechtzeitig ab. Frage ist nur, wer da nachkommen soll. Also ich meine, Hoffenheim hat ja jetzt den Nachfolger von Nagelsmann schon gefunden. Das
Was
wird
ich
der,
eine ziemlich gute Verpflichtung finde.
Ja, das wird der aktuelle Co-Trainer von Ajax Amsterdam. Das ist tatsächlich eine sehr gute Verpflichtung. Sehe ich auch so. Und da muss man jetzt halt mal abwarten, wer da jetzt für Wolfsburg dann kommen wird. Man hat aber jetzt hier heute oder beziehungsweise an diesem Spieltag wichtige 3 Punkte geholt, gerade im Kampf um Europa. Und aus Düsseldorfer Sicht, ja, wir haben es schon mal gesagt, man ist punktgleich mit Freiburg. Ich glaube, man hat recht, Düsseldorf für die 5 Minuten zu kritisieren. Es war ansonsten jetzt kein Spiel. Also wenn man das sieht, denkt man, Wolfsburg hätte Düsseldorf überrannt, aber das war halt nur 5 Minuten.
Also das musst du jetzt schon dazu sagen, ne? Also dieses, wenn du sagst, reinrutschst in das Ergebnis, das ist ganz gut ausgedrückt, weil Düsseldorf geht ja nicht nur in Führung, sondern nach dem 2-1 durch Weghorst, der ja quasi abstauben kann, weil Rensing da richtig schlecht agiert und den Ball halt einfach so ein bisschen nach vorne abwehrt. Ja. Anschluss. Und dann hat Düsseldorf durch Lücke Bacchio tatsächlich noch die Chance auf den Ausgleich. Und stattdessen fallen dann noch 3-1 und dann noch kurz darauf das 4-1. Aber insgesamt muss man halt sagen, 5-2 war das Spiel nicht. Das
nee.
Kann Wolfsburg, ich würde sagen, halt schon dass das insgesamt in Ordnung geht und Wolfsburg sieht, aber das hätte genauso gut auch unentschieden ausgehen können, mit ein bisschen mehr Pech für Wolfsburg oder Glück für Düsseldorf, je nachdem. Und deshalb habe ich auch nicht ganz verstanden, warum Funke auf der Pressekonferenz nach dem Spiel so wütend auf die Mannschaft war. Ich meine, beim Torwart kann ich es vielleicht verstehen, weil von Rensing, das war schon, ja, problematische Leistung insgesamt auch. Aber jetzt insgesamt war das halt nicht das schlechteste Spiel von Düsseldorf.
So. Bin ich auch vollkommen dabei. Und vor allen Dingen muss man halt auch sehen, ja, es ist immer noch Düsseldorf und die haben schon wirklich verwunderliche Punkte diese Saison geholt bei manchen Mannschaften. Aber es ist halt auch, wenn man sich die Kadergrößen und sowas anguckt, man hat sich gegen einen starken Kader echt gut verkauft.
Ja, ich meine, bei Funke ging es ja wirklich, es zielt ja so ein bisschen darauf ab, dass man, nur wenn man jetzt meint, oder weil die Medien sagen, dass man die Klasse sicher hätte, dass man darauf nicht hören sollte. Es sind halt 11 Punkte Vorsprung.
Sind ja auch praktisch noch genug Punkte auszuspielen.
Ich bezweifle, dass es nicht reicht für Düsseldorf. Aber wie gesagt, es ging mir mehr so um den Kontext jetzt bei Düsseldorf. Es war jetzt die zweite Niederlage mit 3 Toren Unterschied in Folge, aber es war halt auch die zweite Leistung, die man eigentlich nicht mit 3 Toren Unterschied verliert.
Ja, das sind halt diese verflixten 5 Minuten gewesen aus Düsseldorfer Sicht. Ja. Das muss man einfach so sagen.
Und bei Frankfurt,
wenn du das 2-1 da rausrechnest und das 5-2, das brauchst du dann eh nicht mehr mitzuzählen für mich, so von der Leistung her. Also theoretisch gesehen war es dann doch eigentlich sogar noch viel knapper, aber ja.
Wo man halt schon sagen muss, ich glaube, 5 Tore hat Düsseldorf jetzt auch wirklich seit dem Spiel in Frankfurt nicht mehr. Also da haben sie echt defensiv eigentlich immer recht stabil.
Ja, das auf jeden Fall. Man muss jetzt dazu sagen, wenn ich mir hier so angucke, gut, Düsseldorf hat jetzt natürlich, man muss es wirklich so sagen, vergleichsweise unangenehmes Restprogramm. Gladbach, Berlin, Bayern, Mainz, Bremen, Freiburg, Dortmund und dann am letzten Tag nochmal Hannover. Wahrscheinlich gegen ein bis dahin fest abgestiegenes Hannover, gehe ich sehr stark von aus.
Es kommt drauf an, was Stuttgart für Bayern Punkte holt. Ne? Ich glaube, es kommt drauf an, wie viele Punkte Stuttgart holt, ob Hannover bis dahin fest abgestiegen ist.
Genau.
Wenn sie noch einen
und
Punkt
im Großen
holen,
und Ganzen, und im Großen und Ganzen muss man aber auch wirklich dazu sagen, du hast mit Gladbach, Bayern, Bremen, theoretisch gesehen auch noch Berlin und Dortmund Mannschaften, für die es auch wirklich noch um was geht diese Saison,
die
fighten werden.
Ich meine, es ging auch am letzten Spiel der Hinrunde für Dortmund um was. Ne? Das ist Düsseldorf. Ist ein Phänomen.
Ja, ich weiß nicht, ob man in der Hinrunde nicht vielleicht schon aus Dortmunder Sicht zu früh, also ich meine, klar, die haben, das war einfach klasse gespielt von Düsseldorf in der Hinrunde und die standen ja auch mit dem Rücken an der Wand, also die hatten quasi nichts zu verlieren, aber es ist ein hartes Restprogramm, das muss man wirklich so sagen. Also
ja, ist schon, ja klar, aber ne, umso leichter war dein Programm bisher, das alle spielen
richtig,
gegen
genau, gleich, das ist ja
ne?
immer dieses
immer
Ding.
Pech oder Glück mit den Formschwächen oder Formkurven deiner Gegner. Ich glaube zum Beispiel, da haben sie jetzt am nächsten Wochenende mit dem Heimspiel gegen Gladbach ein eigentlich schweres Spiel, Tabellenvierter, wo sie aber halt echt was mitnehmen können.
Und vor allen Dingen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, es ist ja auch immer noch so im Derby-Spielraum, Düsseldorf und Gladbach, das ist ja auch in der ganzen Kölner Gegend hier quasi so das Ding. Auch da ist natürlich dann wieder ein etwas besonderes Spiel, ne? Also, so was, wo alles passieren kann.
Spielt alles rein und in Düsseldorf, das. Wie gesagt, natürlich, Düsseldorf ist wahrscheinlich nicht Favorit, aber es würde mich nicht wundern, wenn sie Gladbach da irgendwie 2-1 schlagen.
Ja. Ich würde jetzt schon mal wieder zum nächsten Spiel gehen. Da ist nämlich, das ist nämlich meiner Meinung nach eine sehr interessante Partie, weil Berlin spielt zu Hause gegen Dortmund und Dortmund ist aufgrund der letzten Spiele quasi und der letzten Bayern-Spiele natürlich jetzt ein bisschen im Zugzwang, weil man selbst bei Punktgleichheit im Moment hinter den Bayern ist, wegen des schlechteren Torverhältnisses, haben aber jetzt die Möglichkeit vorzulegen und die Bayern unter Druck zu setzen, die am Sonntagabend gegen Mainz spielen. Man hat allerdings die letzten Spiele in Berlin nie, man hat schon sehr lange nicht mehr gegen Berlin in Berlin gewinnen können. Und auch hier war es denkbar knapp, weil in der, oh, was ist es? 92. Spielminute schießt Reus das, 3-2. Bis dahin war es ein komplett offenes Spiel mit, drei Szenen, über die man, oder ja, doch drei Szenen, über die man wirklich sprechen muss. Also die erste Szene ist, es gibt am Ende der ersten Halbzeit einen Handelfmeter für Berlin zum 2-1, wo Weigl aus nächster Distanz an den Oberkörper geschossen wird und er quasi seine Hand auf der Brust liegen hat und an den Arm geschossen wird, sozusagen. Also man könnte von einer Schutzhand sprechen, die es ja nicht mehr gibt.
Ja, Schutzhand, aber vor allem halt auch keine, also Schutzhand gibt es in der Kreisliga wahrscheinlich, ne? So, wo ungefähr du sagst, aber hier ist halt vor allem auch das Argument, was mich verwirrt, also diese Vergrößerung der Körper, wenn er seine Hand da nicht hat, knallt ihm halt der Ball gegen die Brust.
So. Eben, und das Ding ist halt, ich meine, klar, er kann die Hände von links nach rechts tun, aber also wenn er jetzt die Arme links und rechts hätte runterhängen lassen und er kriegt ihn dann an den Arm geschossen, dann ist es ja eher eine Verbreiterung
der Körper. Also, er hält ihn ja nicht wirklich, er hält ihn ja nicht irgendwie vor sich oder so, sondern er liegt halt quer über der, auf der Brust quasi von ihm.
Ja.
Also, ne, oder als angelegt auf jeden Fall. Ne? Es ist, wenn du seinen Schatten,
ganz ehrlich sagen,
hat er halt keine Veränderung gezeigt, wenn er den Arm hinter dem
Genau, Rücken, ja, und deswegen will ich keinen Handelfmeter. Was soll dieser Blödsinn?
Er verschafft sich halt null einen Vorteil dadurch. Das muss man schon festhalten.
Ja. Definitiv. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht so, ich will das nicht so sagen, aber vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Man hat nämlich eigentlich einen klaren Elfmeter aus Berliner Sicht nicht bekommen, kurz vor Schluss. Gut. Hast aber auch einen gekriegt, der für mich kein Elfmeter war. Von daher, ja. Ganz okay.
Ganz okay. Ganz okay oder halt zwei Fehlentscheidungen, ne? Das ist
genau, also es ist zwei Fehlentscheidungen, die sich gegenseitig glücklicherweise quasi aufwiegen.
Ja,
so würde ich das sagen.
Glück gehabt, dass es auf der gleichen Seite passiert ist.
Die ich nicht haben will. Genau, es sind halt zwei Fehlentscheidungen, die ich einfach nicht haben will, wenn es einen Videoassistenten gibt. Sorry, aber kann nicht sein, wenn du mich fragst. Dann gab es eine klare gelb-rote Karte von dem, wie heißt er, Torunariga, von Hertha, die, ja, wenn er, also, der Dortmunder Spieler ist durch, klare Gelb-Rote, da gibt's, glaube ich, nichts zu beschweren. Ja. Und dann, bitte?
Ja, yeah, ich habe dir zugeschrieben.
Achso, ja, hast du gesagt, achso. Und dann kommt die Situation, wo ich dir schon geschrieben habe, oh Tim, das war die dümmste rote Karte der Saison. Du gesagt hast, ja, Moment, vergiss nicht, da war da nicht dieser in die Eierboxer
in der von dritten Augsburg Minute.
Oder wo das war? In der dritten Minute.
Von Nürnberg,
weil, ja. Genau, weil natürlich, nachdem es dann 3-2 stand, spielt Dortmund schon, ich sag mal, eine anständig ruhige Pille. Also da war schon ziemlich viel Zeit plötzlich da. Und anstatt dass einer es gab eine Situation, ich glaube, es war eine Abseitssituation oder ein Foul oder irgendwas. Auf jeden Fall war Dortmund im Ballbesitz und Marcel Schmelzer wirft einen zweiten Ball aufs Spielfeld. So, und anstatt dass der Verteidiger, der direkt neben dem Ball steht, den Ball ins Ausspielt, läuft halt Bürki aus dem Tor, um den Ball aus dem Spielfeld zu werfen, um weiterspielen zu können. Ibisevic hat aber in dem Fall den eigentlichen Spielball in der Hand, ist sauer, dass das kein anderer macht und Bürki jetzt so langsam dahin geht. Wirft den Ball nach Bürki, während Bürki sich bückt und der Ball trifft Bürki halt genau im Gesicht und es gibt nach Videoassistent, nachdem der gesagt hat, hier Referee, guck dir das nochmal an, gibt's die gelbe Karte für Schmelzer und die rote Karte für Ibisevic und mittlerweile ist es ja auch schon raus, 3 Spiele Sperre für Ibisevic.
Hertha hat aber Protest eingelegt, also wird noch verhandelt vom Sportgericht.
Ist die Frage, wie viel da vielleicht noch geht, also ich meine, das eine Spiel Sperre ist ja Minimum.
Ein Spiel ist Minimum.
Also die Frage, ob sie das jetzt nochmal runtergehen. Es war auch, glaube ich, noch eine Geldstrafe mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Geldstrafe weglassen.
Kann sein. Also ich meine, man muss schon sagen, Ibisevic wirft ja den Ball zu einem Zeitpunkt, wo Bürki sich noch nicht bückt. Ne? Und das heißt, er hat den Ball quasi, entweder hat geahnt, dass Bürki dahin sich hinbückt und wollte dann so quasi wie steilpassmäßig, ne? Nicht dahin, wo du stehst, sondern dahin, wo du gleich stehst, so den Ball werfen. Ja. Oder aber er wollte halt irgendwie den Ball zur Seite werfen und hat das halt in Bökis Richtung gemacht. So oder so, es war dämlich. Es war unnötig, ne? Weil, also wenn er das mit Absicht gemacht hat, finde ich 3 Spiele Sperre noch eigentlich zu wenig, weil das ist. Ibisic ist ja, war ja auch nicht sein erster Abplatzverweis, ne? Muss man dazu sagen. Ja. Und
selbst und wenn vor nicht, allen Dingen, wenn er, das mit Absicht gemacht hat, ja, dann ist er vielleicht in der falschen Sportart.
Eben, ja, also wenn er das mit Absicht gemacht hat, was dann finde ich 3 Spiele Sperre zu wenig. Von daher würde ich schon denken, dass sie ihm das nicht unterstellt haben, sondern dass sie ihm einfach nur die Fahrlässigkeit da angehängt haben, da den Ball halt in die Nähe von dem Spieler zu werfen. Und das halt in Kauf genommen hat, dass er ihn da am Kopf trifft.
Es ist halt, ich meine, klar, Frust hin oder her, aber es ist halt maximal dumm. Selbst wenn er ihn nur am Körper getroffen hätte, warum schmeißt er den Ball? Weißt du, ich meine, das Ding ist, du hast die 95. Minute, ja, du bist pisst ohne Ende, weil kurz vorher einen Elfmeter nicht bekommen. Dann trifft Reus auch noch, der irgendwie das ganze Spiel blass war wie ein kleines Mäuschen, einmal einen Fuß richtig reinhält und auf einmal steht das 3-2, ja. Dann denkst du dir, boah, jetzt haben die Dortmunder das Glück des Todes im Moment hier gerade. Und dann fangen die auch noch an, hier 2. Bälle reinzuschmeißen und was weiß ich denn noch was. Natürlich bist du da auf 180. Aber alleine, da musst du doch in dem Moment wissen, okay, ich stehe sowieso schon auf dem Abstellgleis, was bei Ibisevic de facto der Fall ist, weil Selke im Moment einfach besser spielt. Und ich bin schon sowieso nur noch auf der Bank. Alles, was ich jetzt mache, um mir eine rote Karte einzuhandeln, schadet meiner Karriere, auch wenn man jetzt dazu sagen muss, Ibisevic ist jetzt auch nicht mehr in dem Alter, wo er sagen muss, ich muss jetzt noch wirklich auf meine Karriere achten. Auf der anderen Seite aber auch, das schadet auch dem Team und einer eventuellen Europa-League-Qualifikation, was ich jetzt hier mache. Und weil im schlimmsten Fall kann das DFB-Schiedsgericht sagen, nee, weißt du was, du bist Wiederholungstäter mit deinen roten Karten. Lecco mio, es bleibt schön bei den 3 Spielen und du kannst uns mal. Und in dem Fall fehlt ein erfahrener, und das ist auch noch so ein Ding, was ich damit einspielen lassen möchte, dass Ibisevic eigentlich viel zu erfahren sein müsste, um sich zu sowas hinreißen zu lassen. Aber Berlin fehlt ein erfahrener und in den wichtigen Situationen auch treffsicherer Stürmer, wie man auch in der Situation gesehen hat, im Kampf um die europäischen Plätze. Und also das ist einfach auf so vielen Ebenen so dumm, dass das ist fast schon, also, wenn der Eierschlag nicht in der 3. Minute gewesen wäre, würde ich sagen, das ist noch dümmer als der Eierschlag. So würde ich, glaube ich, so weit gehen, am Ende der Saison kühre ich so eine Top 3 der dümmsten roten Karten und die 2 sind auf jeden Fall dabei. Egal, also noch blöder kann es nicht mehr werden.
Ja, also ist halt die Sache. Für mich ist halt so ein in der 3. Minute Platzverweis noch mal dümmer als in der 95., weil du halt noch mal quasi ein Spiel mehr deine Mannschaft schwächst, wo du dann halt nicht nur fehlst, sondern auch deiner Mannschaft wirklich kompletten Spieler fehlt. Von daher ist das auch so ein bisschen der Vorsprung, der es ausmacht und dass er halt versucht hat, das so versteckt zu machen und nicht auf die Idee gekommen ist, dass dann Videojury war bei Ibisevic. Der war einfach im Hohlbirnenmodus und hat nicht nachgedacht. Ja, so im Hohlbirnenmodus. Fünfte rote Karte für Ibisevic. Bundesliga-Rekordwert mittlerweile. Ich weiß nicht, ob allein oder geteilt, aber es ist...
Ich wollte gerade sagen, so langsam müsste es da aber schon nicht schlecht. Also vor allen Dingen als Angreifer. Der ist ja nicht mal Verteidiger, dass man sagen könnte, das sind alles Notbremsen.
Eben. Also das ist...
Respekt.
Ja, muss man auch erstmal hinbekommen, wie gesagt. Aber wer hatte ein... Sowohl das Spiel als auch jetzt die Sperre vermutlich einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. Sind dann halt jetzt schon 7 Punkte auf Platz 7.
Oh, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, Dortmund hat den Dusel im Moment. Ist so. Und sie werden diesen Dusel auch brauchen, um Meister zu werden. Bin ich mir 100%ig sicher.
Ich bin gespannt.
Die Leistung ist nicht konstant. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, Götze verletzt, Alcacer verletzt, Witzel verletzt, die haben sich im Abschlusstraining verletzt. Götze hat sich sogar irgendwie eine Rippe gebrochen oder so. Das heißt, ist die Frage, wann der überhaupt das nächste Mal spielen kann.
Ich glaube, Rippenbruch geht relativ gut, ohne das viel zu sagen. Also,
ich hatte das noch nie. Ich habe mir nur sagen lassen, es tut sau weh. Und die Frage ist halt, wann du überhaupt quasi weil es auch beim Atmen weh tut. Und du musst ja dann auch erstmal wieder trainieren können und so. Also ich denke mal, also ich glaube, wenn der jetzt am nächsten Spieltag schon wieder stehen würde, nach 2 Wochen, das würde mich wundern.
Ich
glaube, so 3 oder so brauchst du schon.
Wird sich zeigen.
Aber da bin ich jetzt auch kein Fachmann.
Es ist halt.
Ich hatte es auch noch nie, dann ist es immer noch mal schwieriger, weil man kann keine der Seiten.
Ja. Ich meine, jetzt nächste Woche Dortmund zu Hause gegen Wolfsburg. Können sie schon gewinnen, weil, wie gesagt, wir haben darüber über Wolfsburg geredet, ne? Da war jetzt der Totalausfall gegen Bayern dabei. Jetzt in einigermaßen gutes Spiel gegen Düsseldorf, das ein bisschen so ausgefallen ist. Die kann man schon auch ohne Götz schlagen, Zweifel. Und dann ist vermutlich das Spiel, das die Meisterschaft vorentscheiden könnte. Steht dann an gegen Bayern.
Genau.
In 3 Wochen.
Da müssen sie alle fit sein.
Müssen sie alle fit sein. Ja. 2 Wochen schon. Ja, 2,5.
Ich würde sagen, wir bleiben einfach schön im europäischen Kampf. Wir gehen zum nächsten Spiel. Und das ist Leverkusen gegen Bremen. Du hattest jetzt eben, oder wir hatten allgemein auch schon mal über Leverkusen gesprochen. Gerade so das Peter Bosch-Ding. Jetzt muss man dazu sagen, Bremen und Leverkusen trennen vor dem Spiel 6 Punkte. Und man spielt in Leverkusen. Und ja, um das quasi schon mal vorwegzunehmen, Bremen gewinnt 3-1. Wobei man dazu sagen muss, dass 3-1 fällt in der 95. Minute. Und Bremen war einfach nur, also es ist einfach nur Effektivität gewesen. Man hat zum Schluss hin sogar noch etwas mehr Torchancen gehabt, aber immer noch weniger als Leverkusen, die man verballert hat. Das eine Tor von Leverkusen war ein direkter Freistoß von Bailey, der gefühlt jedes zweite Tor, was er schießt, irgendwie aus einem direkten Freistoß macht. Aber Bremen hat gekontert und die Konter haben einfach gesessen. Also es war ein sehr schönes Spiel anzusehen. Also auch so als, weil Bremen gegen Leverkusen, das ist für mich so, ach ja, da kann gewinnen. Also da, weißt du, das kann ich so wirklich aus tiefster Überzeugung und von tiefstem Herzen kann ich das als neutraler Beobachter sehen. Und da sah ich dann, das war geil. Da wurde gekontert, da gab es auf beiden Seiten Chancen, das war ein Taktikspielchen, das war ein sehr, sehr interessantes Spiel und es wurde ja dann auch nochmal spannend in der 75. durch das 2-1, bis dann Bremen halt, weil klar, Leverkusen auch aufgemacht hat, in der 95. Minute den Deckel dann draufgesetzt hat und ja, man hat einen wichtigen Schritt in Richtung europäische Plätze damit gemacht, ist jetzt natürlich dann nur noch 3 Punkte hinter einem Platz, der reichen sollte, um sich für die Europa League zu qualifizieren, weil Wolfsburg und Leverkusen punktgleich sind im Moment. Und steht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht da. Jetzt würde ich natürlich nur so weit gehen und würde mir aus Bremer Sicht, die aber natürlich auch ganz schön schwanken ab und an mal, gerade mal eben den Terminkalender anschauen. Und da sehe ich Mainz, Schalke. Schalke ist DFB-Pokal. Mainz, Gladbach, Freiburg, München, Düsseldorf, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Uff.
Naja, also muss schon sagen, du hast jetzt schon gegen die untersten 5 der Tabelle alle gespielt. Und da halt nur 3 Siege geholt.
Also, ich sag mal so, wenn sie es damit nach Europa schaffen, mit dem Restprogramm, dann haben sie es sich auch verdient. Weil das sind ja eigentlich quasi nur noch, entweder sind das, also klammern wir jetzt mal Freiburg und Düsseldorf aus, hast du nur noch Mitbewerber um die europäischen Plätze, okay, und Mainz kann man auch noch ausklammern, hast du sonst nur noch Mitbewerber um die europäischen Plätze oder Champions-League-Mannschaften, gegen die du spielst? Ja, du
spielst noch gegen, bis auf Dortmund, die gerade Top 4. Und
Dortmund ist auch noch dabei, bis auf.
Ach stimmt, ja klar. Sorry, Gladbach. Ich habe Dortmund ist jetzt hier.
Nee, Moment.
Ich hab gerade letztens.
Du spielst gegen die Top 4.
Ja, du spielst gegen die Top 4, mein Fehler. Ja. Dortmund wurde ja aufgeführt, aber war ja auch DFB-Pokal. Ja. Und.
Genau.
Also spielst quasi der Top Bottom 5 hast schon alle durch. Top 4 spielst du noch komplett gegen. Und dann halt. Ja, noch so ein paar bisschen Mittelmaß und dann halt.
Hast du mit Hoffenheim einen Bewerber für Europa noch mit dazwischen und mit Freiburg und Mainz, die du jeweils, Freiburg ist zu Hause.
Ja, gut, dann.
Und Mainz ist auch zu Hause, die hast du jeweils zu Hause, aber es sind beides unangenehme Mannschaften, ne?
Ja, es ist. Ich bin gespannt, was passiert. Es ist halt. Ja. Muss gucken. Ne? Es ist, du hast 3 Punkte Rückstand jetzt aktuell auf Wolfsburg und Leverkusen. Die Punktgleich sind vor dir. Hoffenheim ist 1 Punkt hinter dir, die halt von denen du irgendwie, ja, immer wieder drauf wartest. Wir haben es angesprochen, dass irgendwie die mal ihre Chancenverwertung auf die Reihe kriegen und dann noch ein paar Siege holen aus den letzten 8 Spielen. Aber es ist richtig, richtig spannend eigentlich, das Rennen um Europa.
Ja. Und dadurch, dass sehr wahrscheinlich der 7. Platz auch noch ausreichen wird, wird das Ganze einfach, es gibt keine
Kämpfe um
2 Plätze mehr, sondern es sind 3 Plätze. Naja, wen haben wir denn jetzt noch alles? Also,
naja, also schon du hast nur aus. 2 der Top-4 Mannschaften drin, aktuell. Oder der Top-7.
Also ich muss jetzt
Mannschaften.
Ach stimmt.
Also Bayern oder Leipzig müssen den quasi gewinnen.
Ich sag mal so, Niko Kovac hat ja jetzt eine vergleichsweise gute Bilanz im Pokal.
Ja, aber jetzt sag ich mal so, ne? Lass bei Schalke Bremen meine Mannschaft oder lass den Sieger aus Schalke Bremen gegen den Sieger aus Paderborn Hamburg spielen im Halbfinale. Dann hast du von den 4 eine Mannschaft im Finale. Die aktuell quasi noch nicht auf einem potenziellen Europapokalplatz stehen. Dann kann alles passieren. Haben wir letzte Saison erlebt.
Oh, ist alles so spannend diese Saison. Wahnsinn. Aber was man dazu sagen muss, Bremen hat jetzt einen direkten Mitkonkurrenten um den europäischen Platz geschlagen. Wichtige 3 Punkte und jetzt müssen sie einfach gucken, dass sie noch so viel holen, wie geht. Ich würde, wenn du nichts mehr hast, zum nächsten Spiel gehen.
Können wir machen.
Hast du noch was? Nee, gut.
Ich glaube, ja, dann, also wie gesagt, ich wollte nur anmerken, ne, das ist so eins von den Boss-Spielen gewesen bei Leverkusen.
Ja, absolut. Ein bisschen
eine defensive Anfälligkeit da gewesen. Ne? Man 40 kassierte Tore ist auch der schlechteste Wert der einstelligen Tabellenplätze. Auch wenn Wolfsburg auch 39 kassiert hat. Aber ist etwas auffällig. Und gerade im Vergleich zu denen, die noch vor Leverkusen stehen, halt grandios schlechte Abwehr. Da ist im Gladbach mit 31 die nächste Mannschaft.
Ja, das auf jeden Fall. Also auch wenn man sieht, dass auch diese Differenz des Torverhältnis zwischen Leverkusen und Frankfurt zum Beispiel, ganz abgesehen davon, dass da jetzt auch noch 4 Punkte dazwischen sind, ist natürlich mit einer Differenz von insgesamt +21 gegen eine, also
jetzt
Frankfurt mit +21 und Leverkusen mit +7, also 14 Punkte Unterschied, ist schon, also muss Leverkusen noch ein bisschen nachlegen, wenn sie da Frankfurt noch einholen wollen, was das angeht, aber Frankfurt spielt zu Hause gegen Nürnberg, hat also damit quasi einen der absoluten Top-Kandidaten auf den direkten Abstieg zu Hause zu Gast und ja, gewinnt nur, muss man sagen, mit 1-0. Jetzt hatte man natürlich das Problem, man hat als letztes Spiel ein Montagsabendspiel gehabt, musste dann in die Europa League, wo ich glaube 72 Stunden zwischen Abpfiff und Anpfiff lagen oder weniger als 72 oder knapp über 72 Stunden und hat dann jetzt hier das Sonntagsspiel gehabt. Nach einem sehr, sehr anstrengenden und aufreibenden Spiel in Mailand. Und es ist relativ bezeichnend, weil die erste Chance der Partie hat tatsächlich Nürnberg nach 3 Minuten und geht da mit. Und, also, ich gehe jetzt mal davon aus, Platz 1 bis 9 in der Tabelle, wenn die in der 3. Minute so eine Chance hätten, steht es 1-0 für den Gegner aus Frankfurter Sicht. Nürnberg hat da das Tor nicht gemacht und dann kam irgendwann die Überlegenheit von Frankfurt quasi zutage und man hat sich aber trotzdem immer noch abgemüht. Also das 1-0 ist genau so knapp, wie man das wie es da steht, denn Frankfurt war zwar gerade in der zweiten Hälfte und gerade in der ersten Hälfte und zu Beginn der zweiten Hälfte auch die ganz klar bessere Mannschaft. Es wurde auch noch ein Tor von Rebic annulliert, aber sowas, also es war halt abseits, dann ist es halt kein Tor. Aber man muss halt wirklich sagen, Nürnberg hat unfassbar gut dagegen gehalten, hatte genug Chancen, um noch auf Unentschieden zu stellen. Also Trapp hat stellenweise grandios gehalten an dem Wochenende jetzt. Und man hätte sich vielleicht für den Kampf und für die Einstellung sogar noch ein Unentschieden irgendwo vielleicht sogar verdient gehabt, wenn man das Glück gehabt hätte, so im Lucky-Punch-Bereich mäßig. Allerdings muss man auch sagen, 24 zu 10 Torschüsse und im Chancenverhältnis 9 zu 4 Großchancen, sage ich jetzt mal. Also Frankfurt hat halt auch, genau wie in Mailand auch, stellenweise wieder ja, liegen lassen, ohne Ende. Und das 1 zu 0 ist aber auch sehr lustig gefallen, muss man dazu sagen, weil Hinteregger das Tor geschossen hat und das nicht mit einem Kopfball nach einer Ecke, sondern er ist einfach mal mit in den Angriff gegangen. Und man hatte das Gefühl, da hatte Nürnberg keiner mit gerechnet. Und plötzlich stand er allein vorm Tor und braucht aus nach einer wirklich sauberen, nach einem sauberen Zuspiel von Kostic aus, ich glaube, 4 Metern oder so, nur noch einzuschieben. Ja. Und war damit Torwartmäßig zumindest der Matchwinner. Und man hatte auch bis auf die 3-4 Schüsse aus der zweiten Reihe, die dann in der zweiten Halbzeit nochmal gefährlich geworden sind, auch nicht mehr so viel zugelassen jetzt, sag ich mal, ne? Gerade in der ersten Halbzeit dafür, dass man relativ kaputt war und sehr müde war.
Ja, also kurz vor Schluss, das war ja schon eine grandiose Parade von Trapp.
Genau, also ich sage, kurz vor Schluss, ja, war da schon nochmal so ein Moment, wo du sagst so, ha, ha, ha.
Ja, also das ist ja schon, ne, wenn du danach, wenn du quasi das Spiel gegen Mailand gesehen hast und dann guckst, wie die da wirklich zusammengebrochen sind, als der Schlusspfiff kam und auf dem Boden lagen, habe ich schon, ja, was heißt, ich habe mich emotional darauf vorbereitet, dass das jetzt gegen Nürnberg vielleicht ein 1-1 oder 0-0 wird. Einfach weil du, die waren ja wirklich auch, das stresst sich ja nicht nur körperlich, sondern auch emotional, ne? Also wenn du, ja, wenn du quasi im San Siro gegen Inter ins Viertelfinale einziehst, dann musst du dann nochmal sonntags gegen Nürnberg ran, bevor es dann endlich in Urlaub geht. Das kann ich keinem verdenken, wenn man da nicht volle Motivation abruft. Ja, und das konntest du natürlich auch nicht so massig rotieren, dass natürlich Touré, der nicht dabei war, Paciencia, der ja auch noch ein Abseitstor hatte, was auch völlig zu Recht zurückgenommen wurde.
Ja.
Und für die beiden, ne, die sind natürlich wahrscheinlich schon motiviert, weil die auch zeigen wollen, dass sie da vielleicht auch mal öfter oder auch mal in einem Viertelfinale greifen können. Wobei ich glaube, Touré ist ja gar nicht im Europakader. Da hätte ich es, wie gesagt, schon keinem verdenken können, wenn dann da mit zu wenig Motivation es nicht für 3 Punkte reicht. Aber, ja, wir haben es angesprochen, deine Chancenverwertung muss halt deiner Abwehr entsprechen. Und wenn es dann nur für ein Tor reicht in so einem Spiel, musst du halt hinten die Null halten. Das hat mit etwas Glück oder mit einem starken Trapp geklappt. Und ich würde mir da jetzt auch insgesamt noch nicht zu viele Chancen machen. Zu viele Gedanken machen um die Chancenverwertung. Weil A, die Chancen sind da und B, glaube ich, dass wenn du einfach so viel spielst und das ja wirklich anstrengende Spiele sind, dass dir dann so im letzten Moment so ein bisschen die Konzentration fehlt, so einen Angriff dann auch sauber abzuschließen, das ist, glaube ich, normal. Und das wird sich dann hoffentlich jetzt nach der Pause, wo natürlich auch einige im Einsatz sind, aber halt teilweise in Freundschaftsspielen erst das erste Spiel, dann vermutlich wieder etwas einrenken. Und dann,
ja,
auch hat man ja gegen Stuttgart ein Spiel, wo man das vielleicht zeigen kann.
Ja, sehe ich auch so. Man muss auch wirklich im Großen und Ganzen sagen, die reißen da schon im Moment Meter ohne Ende in Frankfurt. Und ja, es wäre sehr, sehr unangenehm gewesen, wenn man jetzt ausgerechnet gegen Nürnberg das zweite Mal in der Saison etwas hätte liegen lassen noch. Aber man hat es hier zu Ende gespielt und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Es ist völlig, also A, völlig verdient und B, total ungewohnt als Frankfurt-Fan, mal auf der Seite zu sein, der Mannschaft, die mal das Spielglück hat und die halt eben mal so ein 1-0 wegverteidigt bekommt oder so, weil man
ja, normalerweise gut, in der ersten Hälfte der Saison warst du da auch nicht mal drauf.
Ja, ja, deswegen, also ich, ich sag ja, es ist quasi auch so, wenn man jetzt so die letzten Jahre mal so ein bisschen zurückgeht, man sitzt irgendwie als Frankfurt-Fan dauerhaft in so einem, also zwischen einem Stuhl aus Angst und Euphorie. Weil man das halt so genießt, wie es nur irgendwie möglich geht, aber sich halt gleichzeitig immer noch emotional auch so genug abschattet, um sagen zu können, dieser Einbruch kann jederzeit kommen und man ist irgendwie immer drauf gefasst, dass es ab jetzt nur noch bergab geht. Das finde ich ganz schlimm, diese Saison. Deswegen ist es sehr anstrengend und ich bin froh, wenn das einfach nur so gut wie möglich ausgeht.
Champions League.
Ja, Champions League, genau.
Also man muss das sagen, ne, ist noch ungeschlagen in 2019, darunter auch 4 Spiele im europäischen Wettbewerb, Bundesliga.
Ja.
Und sonst
bei Shakhtar Donetsk und Inter Mailand.
Ja. Und was ich jetzt echt nochmal sagen muss, also wenn du die Auftritte von Hannover und Nürnberg, die ich ja dann wirklich über quasi vor der Distanz gesehen habe, was miteinander vergleichst, was mir so den besten Einblick ergibt, das ist schon ein gewisser Unterschied gewesen in der Kampfleistung, würde ich sagen. Obwohl die, ja, obwohl auch Hannover ja wahrscheinlich eine der besten Leistungen gegen Frankfurt abgerufen hast. Da war Nürnberg jetzt schon nochmal ein bisschen besser. Ob die jetzt noch vor Hannover kommen, weiß ich wiederum nicht. Das ist halt, weil auch Nürnberg, hast du gemerkt, du hast angesprochen mit den Chancen, die sie hatten. Das ist halt dann, das zeigt schon eher von Zweitliga-Niveau.
Ja.
Aber es ist verrückt. Es sind 7 Punkte Rückstand auf Stuttgart. Und du hast jetzt halt echt, wenn es noch irgendwie was passieren muss, ich glaube, Nürnberg ist in 2 Wochen abgestiegen, wenn sie nicht gegen Augsburg und in Stuttgart gewonnen haben.
Ja.
Selbst wenn sie dann zu Hause wieder gegen Schalke gewinnen. Nee, also wenn das nicht passiert, dann war es das für die endgültig.
Ja, bin ich auch mit dabei. Aus Frankfurter Sicht muss man jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt auch eben so ein bisschen ja über die Terminkalender von Leipzig und Gladbach gesprochen. Frankfurt hat jetzt, du hast eben schon gesagt, das nächste Spiel zu Hause gegen Stuttgart, dann auswärts auf Schalke, die ja mittendrin statt nur dabei im Abstiegskampf sind. Du hast dann das Viertelfinale zwischen den beiden in der Euroleague gegen Benfica Lissabon. Zwischen den beiden Viertelfinals spielst du gegen Augsburg. Das heißt, deine nächsten 3 Spiele sind gegen Mannschaften im Abstiegskampf.
Ja. Und das kommt und auch noch mal Mainz zu Hause, Hertha zu Hause. Es ist.
Genau, also du hast Hertha noch zu Hause mit einem direkten Konkurrenten. Du hast Mainz, die außer Konkurrenz sind. Hast natürlich aber gleichzeitig auch noch Wolfsburg auswärts, Leverkusen auswärts und München auswärts am letzten Spieltag. Was alles schon so ein, also es sind schon sehr, sehr unangenehme Auswärtsspiele, die da noch kommen, aber man muss wirklich sagen, Frankfurt ist tatsächlich in einer Lage im Moment, wo man sagen muss, sie haben es wirklich 100% in der eigenen Hand, weil du eigentlich in Anführungszeichen nur gegen die richtigen Teams, also du musst quasi gegen die Teams, wo du es auch erwartest, die Siege holen. Und wenn du dann bei den Mannschaften Leipzig, Berlin, Leverkusen, München, ich sag mal vielleicht noch einen glücklichen Sieg und 2 Unentschieden und eine Niederlage holst, dann bist du durch. Also dann bin ich auch der festen Überzeugung, das reicht dann auch für die Champions League dieses Jahr.
Frankfurt ist übrigens sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtstabelle auf Platz 5. Das ist jetzt keine signifikante Schwächung, dass Frankfurt auswärts ran muss. Wird sich zeigen.
Ja. Und in der Gesamttabelle auch auf Platz 5. Also es ist einer der gerechtesten Bundesliga-Plätze im Moment überhaupt.
Ja.
Man hat es halt jetzt wirklich in der Hand. Das sind halt, und das ist auch, glaube ich, was ein bisschen in den Spielern vorgeht. Ich finde es ein bisschen schlimm, dass jetzt im Moment wieder so viel um Jovic geht, weil der jetzt da gegen Deutschland getroffen hat für Serbien. Und jetzt gibt es ein angebliches 50 Millionen Angebot von Barca, was ich mir nicht vorstellen kann.
Was du es,
Jovic? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt den unter 70 gehen lässt. Und wenn du dir überlegst,
so um
Steubing, also
aber dann kann es ja schon sein, dass Barca erst mal mit 50 anklopft.
Ja, ja, klar. Steubing hat ja zum Beispiel A gesagt, es gibt gar kein Angebot von Barca. Und auf der anderen Seite hat er ja zum Beispiel auch gesagt, war es Stäubing oder war es irgendein anderer Offizieller, ich weiß nicht mehr, der meinte, wenn ein Dembélé 120 Millionen für Barca kostet, dann müsste ein Jovic eigentlich 180 kosten. Ja, bleibt jetzt auch so ein bisschen, also Barca weiß halt auch, dass sie mit Frankfurt verhandeln und nicht mit Dortmund. Und die wissen halt auch, dass Frankfurt viel schwächer wird bei Geld als Dortmund. Aber ja, ich finde es ein kleines bisschen schade. Ich hoffe jetzt einfach, dass man die Saison so sauber zu Ende fährt, wie es nur irgendwie möglich geht. Von mir aus können wir auch Platz 5 bleiben, dann müssen wir halt die Euroleague gewinnen.
Ja, das ist mir. Dann müssen sie aber liefern.
Ja, dann
ist mir auch egal, ob es dann erst gegen Chelsea und dann gegen Arsenal oder Neapel geht. Nee, das müssen sie gewinnen.
Eben, genau. Dann musst du aber auch, ja. Und ich muss jetzt auch mal so sagen, auch aus Sicht von Frankfurt, wenn du die Saison im Viertelfinale in der Euroleague beendest und auf Platz 5 beendest, dann ist das immer noch eine sehr erfolgreiche Saison. Dann braucht sich niemand in Frankfurt zu verstecken oder beschweren, dass irgendwas kacke gelaufen ist. Du hast es in der Hand mit der Champions League, aber so langsam, weil ja eben immer noch die Doppelbelastung durch die Europa League mit dabei ist, irgendwann werden die Beine auch einfach schwer. Und dann, also jetzt kommt es halt wirklich drauf an, hast du die Power noch, um jedes Spiel abzureißen, oder war die Saison vielleicht einfach dann schon zu lang? Und da muss man jetzt einfach gucken, dass man so sauber zu Ende
ist. Ich meine, als Frankfurt-Fan ist man ja den Einbruch in der Rückrunde eigentlich gewohnt.
Das ist ja schon fast Standard. Das unterschreibt man ja schon, wenn man sich diesem Verein verpflichtet.
Ja, und weißt du was? Jetzt ist man halt aktuell auf Platz 2 der Rückrundentabelle. Das ist absurd.
Völlig verrückt. Es war ein Bericht im, war es Spiegel oder Stern? Ich weiß es nicht. Wo einer der Kolumnisten quasi so ein Einseiter geschrieben hatte, der Frankfurt-Fan ist und der wirklich sagt, so Frankfurt-Fan aus den 80ern raus, ne, alles miterlebt, was du in irgendeiner Art und Weise nur hättest miterleben müssen. Und du bist einfach überfordert von dieser aktuellen Situation.
Ja, musst ja nicht, also klar, hast die richtig dramatischen Zeiten, wo es auch kurz vor Ruin stand, das hast du jetzt, sind dann schon mittlerweile doch etwas länger her, aber musst ja gar nicht so weit zurückgehen, dass du vor 3 Jahren in den noch gegen Nürnberg in der Relegation gespielt hast.
Eben.
Und seitdem Pokalfinale, Pokalsieg, jetzt Viertelfinale Europa League, das ist, ja.
Wer weiß, vielleicht verliert man jetzt auch im Europa League-Finale und kommt aber nächstes Jahr wieder ins Europa League-Finale und holt es dann da, so wie es im DFB-Pokal war. Und dann wären es genau 40 Jahre seit dem letzten Sieg, das wäre doch mal was. Aber ich bin auch mit 39 Jahren seit dem letzten Euro League-Sieg vollkommen
zufrieden. Nach dem letzten und einzigen. Also, ne, nach dem.
Das, wie viele es da gab, ist ja egal. Das ist ja nur noch mehr ein Grund, um zu sagen, müssen wir noch ein zweites Mal machen.
Ja, wenn du sagst, nach dem letzten Sieg, das klingt so, als gäbe es da
ja, einige. Ja, was ist
denn, wenn hier jemand,
du musst schön die Eier prall raushängen lassen nach außen. Das ist einfach so. Das ist ja auch genauso wie, wenn du jetzt so fragst, so buchmachertechnisch und sowas, ne? Frankfurt hat mit die höchsten Quoten auf den Sieg der Europa League.
Ich war schon überrascht, dass sie gegen Benfica tatsächlich Favorit sind.
Ja. Auch von Benfica-Seite aus. Verrückt. Einfach nur verrückt. Aber soviel zu Frankfurt. Ich würde sagen, wir kommen zum letzten Spiel, was man, muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, auch relativ schnell abhaken kann.
Und nur mal so rein technisch, Buchmacher, je höher die Quote, ist nicht gut, ne?
Nein, mir ging es nicht um Quoten. Mir ging es um ausgerechnete Siegchancen.
Ach so, okay.
Ja. Da sind wir ganz oben mit dabei.
Also bei mir ist Frankfurt jetzt, ich habe mal schon danach geguckt, bei dem Olli Kahns Wettanbieter des Vertrauens sind wir die 5. wahrscheinlichste Mannschaft nach Chelsea, Neapel, Arsenal und Valencia.
Noch hinter Valencia?
Noch hinter
Valencia. Wir sind ungeschlagen in der Ach.
Ja?
Ach, die haben doch keine Ahnung.
Ich glaube, Chelsea hat die niedrige Quote, aber auch vor allem wegen dem Turnierbaum. Jetzt mittlerweile feststehen. Weil sie halt dann im Zweifel gegen Frankfurt oder Benfica ran müssen, ne? Im Halbfinale. Da kommen sie eher ins Finale und dann gewinnen sie eher die Europa League. Das muss ja alles mit reinrechnen. Naja.
Ja. Wir kommen zum letzten Spiel, was wir auch wirklich relativ schnell abhandeln können. Es ist Bayern gegen Mainz. Und ich weiß nicht, es ist 6-0 für die Bayern. Man überrennt Mainz. Mainz hat quasi einfach gefühlt keinen Fußball gespielt. Was soll man dazu noch großartig sagen jetzt, ne? Also, die Bayern schrauben geschmeidig an ihrem Torverhältnis, was jetzt mittlerweile gegenüber den Dortmundern auf plus 7 steht sogar. Also ein plus 7 höheres Torverhältnis als Dortmund. Und ja, Dortmund muss jetzt echt zusehen, dass sie dranbleiben und vielleicht auch mal wieder so einen Kantersieg einholen, um das Torverhältnis mal wieder aufzuholen. Aber Bayern hat Mainz komplett auseinandergenommen. Und für Mainz geht die Negativserie jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen weiter. Jetzt weiß ich nicht, ob Bayern so der beste Indikator für eine Negativserie ist. Aber wenn du so 6-0 überrannt wirst, hättest du auch zu Hause bleiben können.
Ja, ist dann halt irgendwann schwer, ne? Weil ging dann ja recht schnell, ne? Innerhalb von, gut, da war die Halbzeitpause dazwischen, aber sonst so zwischen der 33. vor der 33. Minute liegst du nur 1-0 hinten. Das ging zwar schon sehr früh los, aber dann lange einigermaßen gut dagegen gehalten. Oder zumindest das die nächsten Tore verhindern und dann halt zusammengebrochen irgendwann. Aber das ja. Und was Bayern halt gemacht hat, ist schon brutal. Also in den letzten drei Spielen Torverhältnis von 17-1 aufzuweisen. Ja. Aber gut, sie sind noch punktgleich und damit ist eben mit dem ausstehenden Spiel gegen Dortmund noch alles möglich in der Meisterschaft. Bin sehr gespannt. Ich finde, man hat halt dazwischen, das ist so absurd, weil du diese Gegenläufigkeit hast, ne? Weil in der Liga jetzt wirklich ja auch nicht nur gegen absolute Grottenmannschaften diese drei Siege geholt, aber du hast halt schon gemerkt, dass Liverpool denen die Grenzen aufgezeigt hat. Weil,
ja.
Auch wenn das Hinspiel 0-0 war, das war halt, da haben sie ja wirklich alles irgendwie in Richtung Offensive für aufgegeben, um dieses 0-0 zu halten. Auch im Rückspiel, ja, es gab beim Zwischenstand von 1-1 Chancen, aber die hatte Liverpool auch vorher beim Zwischenstand 1-0 und das ist ein absolutes verdientes Aufscheiden.
Ja.
Und
ich bin auch mal, was das angeht, wirklich gespannt. Es wurde ja von Bayern Seite aus eine riesige Transfer-Offensive angekündigt. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht. Es poltern ja wieder so Namen wie Griezmann oder Bale im Raum. Ja,
solche wirst du nicht holen. Aber solltest du auch, glaube ich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also Griezmann, das sehe ich auch sehr, sehr kritisch, aber Bale, der hat voll keinen Bock auf Zidane.
Ja, aber so ein Bale solltest du nicht holen, weil, also, ich glaube, was Bayern machen muss.
Der ist ja eh nur verletzt.
Ja, der ist halt auch schon wieder, der wird 30 dieses Jahr, ne? Und ich glaube, stattdessen solltest du gucken, dass du einigermaßen junge Spieler jetzt wieder zusammenholst und dann eine Mannschaft aufzubauen, mit der du dich dann wieder an die europäische Spitze ranarbeiten kannst.
Ja.
Und dann jetzt einen Gareth Bale zu holen, ist, glaube ich, nicht die richtige Wahl. Und dann, was man so liest an möglichen Zugängen, das klingt dann schon plausibler. Der Hernandez Innenverteidiger und ich beschäftige mich jetzt zu wenig, dass ich das jetzt noch auswendig weiß, aber es klang eher so, als würde man quasi dann wieder eine etwas jüngere Mannschaft aufbauen. Und so musst du es, glaube ich, machen, um irgendwie nochmal an die europäische Spitze aufzuschließen, weil da hast du echt verpasst zu investieren die letzten Jahre.
Ja.
Aber was ich noch erwähnen will, zwei Dinge. Ich hatte ja wirklich vor der Saison mal angemerkt, dass ich Bayern nicht in der europäischen Spitze mehr verorten würde. Und das ist vielen losgeklagt, dass sie in den letzten Jahren in der Champions League noch einigermaßen weit gekommen sind. Das sehe ich mich jetzt, dass ich mich jetzt hier bestätigt. Ja. Und B, wenn du als Bayern halt im Champions League Achtelfinale doch relativ klar scheiterst, auch jetzt gegen den Liverpool, das halt in der Vorrunde nicht so ganz gespielt hat und immer noch im Meisterschaftsrennen in England dabei ist. Aber es reicht halt trotzdem aktuell, um in der Bundesliga auf Platz 1 zu stehen. Also so schwach Bayern die Saison war, kann es gut sein, dass sie hier noch im Double rausgehen und dann 300-400 Millionen investieren. Also das ist die nächste Saison, glaube ich nicht, dass die Meisterschaft spannend wird, sage ich mir mal so vorsichtig. Weil Dortmund kann ja wahrscheinlich nicht noch so viel drauflegen. Die können froh sein, wenn sie die Mannschaft zusammenhalten können.
Ja. Und auch hier sieht man, dass die Mannschaft ja so, wie sie ist, nun mal auch einfach stellenweise schwächelt.
Ja, was heißt schwächelt? Das ist ja eigentlich schon beeindruckend, dass sie quasi auf dem Niveau der Bayern agieren können. zu lange.
Ja.
Aber es reicht halt
wobei
nicht,
da jetzt um die Frage ist, wie hoch ist das Niveau der Dortmunder oder eher wie niedrig ist das Niveau der Bayern? Weil auch die Dortmunder müssen tatsächlich erstmal einen Sancho halten.
Ja, ja, also dass diese Saison halt so ein bisschen gegenläufig ist und dass Dortmund eigentlich schon das richtige Jahr erwischt hat, um so relativ gut zu performen. Aber dass es halt trotzdem nicht reicht. Bei all den Problemen, die man bei Bayern während der Saison hatte, das ist etwas bezeichnend.
Ja, also ich gehe da vollkommen mit dir. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es keinen spannenden Meisterkampf. Alleine schon, weil der Würstel-Uli und alle anderen so die Fresse aufgerissen haben, dass die jetzt einfach so viel Kohle investieren werden.
Also sie müssen ja mittlerweile echt Kohle investieren. Ob sie, ja. Ich meine, das kann immer noch schief gehen, aber selbst wenn das irgendwie schief geht und du preis-leistungs-verhältnismäßig schlechte Einkäufe tätigst, wird es halt vermutlich reichen, um dann nächste Saison wieder mit 10, 20 Punkten Vorsprung Meister zu werden. Vermutlich.
Ja, da hat halt die Liga dann doch ein kleines bisschen nachgelassen. Ich würde, was man auch alleine daran sieht, dass Frankfurt die beste deutsche Mannschaft in Europa ist.
Ja.
Vielen Dank. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal eben schnell durch den Kicktipp und dann sind wir auch eigentlich schon wieder durch für heute. Sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was über anderthalb Stunden. Da
war jetzt
auch
schon
wieder genug Zeit. Hatten ja auch heute wieder diesmal, nachdem wir jetzt auch wieder ein paar schnelle Folgen hatten, einiges zu diskutieren heute, fand ich. Also, oder zumindest, wo man mal drüber reden musste, was man mal ansprechen konnte. Es geht jetzt in die heiße Phase, man merkt es. Es knistert in der Bundesliga. Also, im Kicktipp hast du 13 Punkte geholt, bist natürlich immer noch Führender mit 291 Punkten. Die Nym ist Tagessieger geworden mit 15 Punkten, die sie geholt hat, und ist mit 288 Punkten nur 3 Punkte hinter dir. Das wird spannend.
Ja, ja.
Da bin ich sehr gespannt. Also, bei mir müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren, wenn ich damit noch mal was zu tun haben sollte da oben, weil 263 Punkte habe ich insgesamt, 13 Punkte habe ich geholt. Meine Frau hat insgesamt 11 Punkte geholt und damit 242 Punkte zusammen und Frankfurt-Main 196 Punkte insgesamt, 8 Punkte diesen Spieltag geholt. Es wird spannend, wer da letzten Endes sich das Krönchen aufsetzen darf. Und vor allen Dingen bin ich auch mal spannend, weil ich erinnere mich, dass Frankfurt-Main und auch meine Frau gar nicht von Anfang an mit dabei waren. Wenn wir das nächste Saison wieder machen, die tippen nämlich gar nicht so schlecht. Dann bin ich ganz schnell Letzter. Das wird scheiße. Naja. Gut, in dem Sinne würde ich mich jetzt eigentlich, also ich weiß nicht, hättest du noch was oder sind wir durch?
Nö,
also,
ich glaube,
meiner Seite aus wären
wir. Wir sind durch.
Ja, dann bedanken wir uns natürlich wie immer vielmals fürs Zuhören. Wir entschuldigen uns nochmal. Wir entschuldigen uns nochmal für die Verspätung. Hat ja aber durch die Länderspielpause ganz gut gepasst. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid für den 27. Spieltag. Und verabschieden uns auch hiermit in die Länderpause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.